ARD.
Also Sie suchen gerade eingefrorene Mücken, die wir uns angucken können.
Genau, die stechen wir, frieren wir ein, wenn wir sie im Feld gefangen haben. Die werden dann eingefroren, um sie entsprechend zu töten. Und danach werden sie dann entsprechend morphologisch bestimmt unter dem Binocular. Sie stammen jetzt aus Süddeutschland.
Ah, aus einer anderen Falle, einfach von dem gleichen.
Genau, wir haben über ganz Deutschland Stechmückenfallen stehen. Ja, und das ist ein Standort, wo es zum Beispiel auch die asiatische Tigermücke gibt, also diese invasive Stechmückenart.
Mücken nerven alle. Aber nicht nur das, sie gelten als die gefährlichsten Tiere der Welt, weil sie tropische Krankheiten übertragen können und damit jedes Jahr Hunderttausende Menschen töten. Ein zentrales Thema also für die Zoonosenforschung und die globale Gesundheit. Und trotzdem, es schwingt auch viel Panik mit, wenn davon die Rede ist. Besonders, wenn seit einiger Zeit, wir haben das Stichwort eben schon gehört, gern mal mit bedeutungsvollem Halbwissen geraunt wird, das war bestimmt eine Tigermücke, wenn der Stich besonders juckt. Dabei ist es natürlich richtig, dass der Klimawandel einiges mit den Mücken macht, mit Krankheitserregern und damit auch mit uns. Doch so richtig viel wissen wir erstaunlicherweise gar nicht, wenn wir mal genau hingucken. Zeit, da etwas tiefer einzusteigen.
Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
Willkommen zu einer neuen Synapsen-Folge. Ich bin Corinna Hennig. Diesen Podcast bekommt ihr alle zwei Wochen freitags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Malaria, West-Nil-Virus, Dengue, Chikungunya, Zika. Wahrscheinlich habt ihr von den meisten dieser Erreger schon mal was gehört. Aber die Beziehung zwischen Wirt, also dem Mensch zum Beispiel, dem Vektor, der Mücke und dem Virus, ist eine ziemlich komplexe Sache. Und damit Arboviren, das sind die, die von Insekten übertragen werden, bei Menschen ankommen, gehört einerseits eine ganze Menge dazu. Und andererseits kann es dann manchmal auch sehr schnell gehen. Warum man, um das zu erforschen, Wattepads mit Fußgeruch im Labor braucht, wie die Gentechnik im Kampf gegen Malaria einen originellen, aber nicht unumstrittenen Ansatz bietet und warum ihr vielleicht auch öfter mal Mücken einfrieren solltet, das erklärt uns heute meine Kollegin Sarah Emminghaus. Hallo Sarah.
Hallo Corinna, schön hier zu sein.
Ja, Premiere für dich, ne?
Ja.
Wir freuen uns. Ich gehöre ja zu den glücklichen Menschen, die so gut wie nie gestochen werden. Ich habe zu Hause aber ein paar Leute, denen das ganz anders geht. Auch über den Mechanismus dahinter möchte ich gern mit dir reden. Aber ich stelle solche Banalitäten natürlich erstmal zurück, denn Mücken sind, ich habe es ja eben schon gesagt, ein globales Thema mit einem riesigen Einfluss auf die Gesundheit weltweit. Wir reden heute über Moskitos, also Stechmücken, welche Krankheiten sie übertragen können, in welchen Gebieten und was der Klimawandel mit der Gefahrenlage macht. Uns interessieren vor allem weibliche Mücken, weil nur die stechen. Stimmt, Sarah?
Ja, genau. Die männlichen brauchen uns heute erstmal nicht weiter zu interessieren. Die weiblichen brauchen nämlich Bestandteile aus dem menschlichen Blut, um sich fortpflanzen zu können.
Dann lass uns doch da gleich mal weitermachen und anfangen, die Eckdaten zu klären. Soweit ich weiß, gibt es mehrere tausend Stechmückenarten weltweit. Das geht an die 4000, ich glaube 3800, sowas um und bei. In Europa sind es immer noch über 100. Wie sieht's in Deutschland aus? Was weiß man da?
In Deutschland weiß man von ungefähr 50 vorkommenden Stechmückenarten. Eine der am meisten vorkommenden Arten ist da die Culex-Familie. Die sind hier nämlich einheimisch. Mhm. Die sind auch als gemeine Hausmücke bekannt und fliegen bei uns zu Hause rum, sind dämmerungs- und nachtaktiv. Also die, die einen da gerne mal beim Einschlafen stören.
Mhm, die kennen wir alle.
Ja, und den Namen Culex könnte man schon mal gehört haben, weil die Mücken die bekanntesten Überträger von dem West-Nil-Virus sind, die ja das fiese West-Nil-Fieber auslösen können.
Das ist ein ganz wichtiges und interessantes Virus. Soweit ich weiß, steht das unter verschärfter Beobachtung. Auch in Deutschland gibt es immer mal wieder Fälle, müssen wir auf jeden Fall auch länger noch drüber sprechen, aber lass noch mal weitermachen mit dem Lexikon der Arten.
Genau, gehen wir mal zu A zurück. An einheimischen Arten wollte ich noch ein paar andere erwähnen, allen voran die Anopheles plumbeus. Die sagt wahrscheinlich erstmal niemandem was, aber ich fand das super faszinierend, dass es die auch in Deutschland gibt. Anopheles ist nämlich die Art, die an anderen Orten der Welt Malaria überträgt und wohl auch hier früher dafür zuständig war.
Mhm. Und dann gibt es doch auch noch die Rheinschnake, oder? Die auch ziemlich weit verbreitet ist.
Das ist die Aedes vexans. Die Rheinschnake, wie du gesagt hast, die gehört zu den Überschwemmungsmöglichkeiten. Mücken und gilt als ganz besonders aufdringlich. Die Aedes vexans brütet in überschwemmten Wäldern oder Wiesen und kommt daher dort besonders viel vor.
Deswegen auch Rheinschnarke, weil am Rhein wahrscheinlich. Und wir müssen noch über invasive Arten sprechen, also die, die aus anderen Gegenden der Welt zu uns kommen und bei uns eindringen und versuchen zu übernehmen.
Du hast sie eingangs schon erwähnt. Dazu gehört die Tigermücke, das ist die Aedes albopictus auf Lateinisch. Die kann eben auch so gefährliche Krankheitserreger übertragen wie das Dengue-Virus.
Und jetzt habe ich aber eben am Anfang auch gesagt, viel Panik mache, weil die macht so immer so große Schlagzeilen. Ist aber auch nicht ganz ohne Grund, weil, wie du sagst, Krankheitserreger überträgt gefährliche. Und in Südeuropa ist das auch schon aufgetreten ohne Reisevorgeschichte. Also ohne, dass jemand quasi mit einem Virus schon gekommen ist. Vor allem in Frankreich und Italien. Ich meine mich zu erinnern, letztes Jahr am Gardasee zum Beispiel.
Ja, genau. Das ist so die Sache mit der Panikmache. Ne? Hier in Deutschland gab es zum Glück noch keine lokale Übertragung. Aber es gibt auch noch zwei andere invasive Arten aus der gleichen Gattung, also der Aedes, die bisher noch nicht so stark unter Beobachtung sind, die auch ganz spannend sind.
Okay, aber die würden wir wahrscheinlich heute mal vernachlässigen, weil wir haben viel vor uns.
Und genug Mücken zu besprechen.
Genug Mücken. Woher wissen wir denn überhaupt, welche Mücken es hier gibt? Also man sieht denen das doch wahrscheinlich nicht so gut an, was das für eine Art ist, oder?
Nee, eigentlich nicht, wobei ich gespannt bin, ob es mir künftig leichter fällt, die Mücken bei mir zu Hause besser zu erkennen, nachdem ich mich jetzt so viel mit Mücken beschäftigt habe und mir auch einige unterschiedliche Arten angeschaut habe. Nee, wie es aber eigentlich läuft, ist, dass Mücken auf unterschiedliche Arten und Weisen gesammelt werden und dann eben in Laboren taxonomisch bestimmt werden. Mhm. Was da ein Aspekt in der Recherche war, der mich echt überrascht hat, war, dass die Mückenforschung in Deutschland echt noch verhältnismäßig jung ist und überschaubar. Wir wissen gar nicht so irre viel über die Mücken, die hier in Deutschland rumfliegen. Dazu ganz kurz in die Geschichte. Auch in Deutschland gab es nämlich bis vor kurzem, kann man sagen, Malaria, nämlich bis in die Mitte des vergangenen Jahrhunderts, bis ins 20. Jahrhundert. Und mehrere Forscher haben mir erzählt, dass sich danach, nachdem es eben hier kein Malaria mehr gab, kaum mehr jemand für die Stechmücken hierzulande interessiert hat und das erst in den 2000ern wieder angefangen hat.
Okay, ich vermute mal, dass mit der Malaria schon das ist, was viele nicht wissen, dass es hier auch mal Malaria gab. Aber wenn du sagst, erst in den 2000ern wieder, wie kam das dann? Gab es da einen anderen Auslöser?
Ja, da gab es einen Auslöser. Das hat mir auch eine Interviewpartnerin, von der wir später noch viel hören werden, Doreen Werner, erzählt. Nämlich gab es 2006, manche erinnern sich vielleicht auch noch dran, einen Ausbruch der Blauzungenkrankheit. Mhm. Das ist eine Krankheit, die Wiederkäuer befällt und für Nutztiere eben sehr gefährlich sein kann und über Gnitzen übertragen wird. Das sind so winzige, blutsaugende Insekten.
Und ist auch jetzt, glaube ich, wieder ein Thema, ne?
Ja, das ist auch dieses Jahr wieder ein Thema.
Okay.
Diese Gnitzen konnte ich mir übrigens auch angucken, als ich Doreen Werner in ihrem Labor besucht habe und musste da wirklich unter so ein Mikroskop schauen. Und also mit bloßem Auge sind die gar nicht zu erkennen, weil die so winzig sind. Auf jeden Fall gab es 2006 diesen Ausbruch. Das hatte ökonomische Folgen, das war gefährlich für ganz viele Tiere. Und da kam eben die Frage auf, okay, wenn Gnitzen ein solches Virus, nämlich das Blauzungenvirus, hier übertragen können, was ist eigentlich mit anderen Insekten? Gibt es vielleicht noch Insekten wie, Stechmücken, über die wir uns mal mehr Gedanken machen müssten? Und damals wurden dann nämlich zwei Institutionen beauftragt, sich das mal genauer anzugucken und ein Monitoring einzuführen. Das waren die Institutionen, bei der Doreen Werner heute auch noch arbeitet, nämlich das Leibniz-Institut für Agrarlandschaftsforschung und das Friedrich-Löffler-Institut.
Das kennen viele für Tierseuchen immer wieder befasst.
Ja, genau.
Und Doreen Werner ist eine zentrale Figur.
Ja, absolut. In der gesamten Mückenforschung, muss man sagen. Die kann man in Deutschland fast schon so als Mückenpäpstin beschreiben, weil sie sich an ihre Finger an ganz, ganz vielen Orten drin hat und viel dazu forscht.
Wo fängt man denn da an, wenn es jahrzehntelang keine guten Daten gab?
Doreen Werner und das FLI, also das Friedrich-Löffler-Institut, haben angefangen mit einem aktiven Monitoring.
Also Überwachung.
Ja, genau, mit aktiver Überwachung. Also haben deutschlandweit angefangen, Mücken zu fangen und dann eben geguckt, was es so gibt. Also wirklich bei den Basics angefangen. Mhm. Da gab es dann 2011 eine erste kleine Panik, wie man sagen könnte, weil Tigermücken gefunden wurden, und zwar in Baden-Württemberg. Und das war natürlich ein ganz großer Aufschrei, woraufhin es viel Interesse, Angst aus der Bevölkerung gab. Viele dachten, die Tigermücke könnte auch bei ihnen sein.
Klingt ja auch so bedrohlich, Tigermücke.
Ja, eben, genau. Und was dann passiert ist, lassen wir Doreen Werner mal selbst erzählen.
Es hat sich dann sehr schnell gezeigt, dass wenn die Interessierten der Meinung waren, dass sie Tigermücken in ihrem persönlichen Umfeld gefunden hatten, diese Mücken ja für eine Absicherung der Bestimmung nicht aufgehoben haben oder das Foto, was sie gegebenenfalls gemacht hatten, nicht ausreichend war, haben wir gedacht, dass es sehr sinnvoll wäre, diese Mücken selbst zu identifizieren und auch diese Bestimmung abzusichern und sind dann im Frühjahr 2012 auf die Idee gekommen, das Projekt Mückenatlas ins Leben zu rufen. Und entgegen unserer Annahmen, dass nur sehr wenige Menschen dieses Portal in Anspruch nehmen würden, haben wir bereits im ersten Jahr über 2000 Einsendungen mit über 6000 Mücken erhalten und sind sozusagen mit diesem Interesse überrollt worden.
Boah, beeindruckend. Und das, obwohl Sie ja wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel PR für diesen Mückenatlas gemacht haben, oder? Also die meisten werden den nicht kennen.
Genau, also der ist immer wieder in den Medien, aber eben nicht mit großer PR, wie du sagst. Und trotzdem gibt es heute, also mehr als 10 Jahre nach dem Projekt, immer noch um die 2000 Einsendungen pro Jahr. Das ist schon beeindruckend. Ich muss auch sagen, ich überlege das selbst zu machen, weil ich bei mir zu Hause eine regelrechte Mückenplage habe jeden Sommer und im Sommer jeden Abend um die 10 Mücken töten muss. Als ich das Doreen Werner erzählt habe, wollte sie ganz genau wissen, in welcher Straße in Berlin ich wohne, um mir sagen zu können, welche Mücke das sein könnte. War dann ganz erstaunt, schockiert, dass sie es nicht sofort einordnen konnte und hat mich gebeten, auch mal welche einzusenden. Das mache ich dann vielleicht im Sommer mal.
Hausaufgabe für dich. Aber wie geht das genau? Was machst du dann? Einfach platthauen ist ja nicht so eine gute Idee. Haben wir ja schon gehört, man muss die ja noch erkennen können, die Mücke, für die morphologische, taxonomische Identifizierung. Also was genau soll man machen?
Nicht platthauen, sondern möglichst intakt halten. Und zwar geht das, indem man ein Einmachglas nimmt, die Mücke fängt, wenn sie sich fangen lässt.
Wie bei einer Spinne, die man lebend rausbringt.
Ja, genau. Nur, dass man sie da nicht rausbringt, sondern in den Kühlschrank stellt, beziehungsweise ins Tiefkühlfach, damit die Mücke über Nacht dann stirbt. Und am nächsten Tag am besten kann man sie in so ein kleineres Gefäß machen, irgendwas Durchsichtiges, also wie so Reagenzgläschen, so ein kleines durchsichtiges Gefäß auf jeden Fall und losschicken. Und Doreen Werner empfängt die dann in ihren Räumlichkeiten in Brandenburg. Dann wird geguckt, was das für eine Art ist. Dokumente werden abgeheftet, wer hat was wo gefunden. Jeder kriegt auch eine persönliche Antwort auf die eigene Einsendung.
Schön.
Und es wird eben auch geguckt, ob die Mücken Viren enthalten, weil das natürlich ein ganz wichtiges Thema ist. Und dann werden Mücken aufgehoben.
Mhm. Wir haben jetzt eben schon über Gnitzen gesprochen. Du konntest dir bei Doreen Werner auch die Mückensammlung angucken, oder?
Ja, genau. Ich habe sie ja besucht und war dann mit ihr in so einem ganz gewöhnlichen Laborraum eigentlich mit ganz, ganz vielen Schränken, wo die Mücken in so einzelnen Setzkästen aufgenadelt drin waren. Können wir auch mal reinhören.
Und alle von den Einsendungen, die noch einigermaßen intakt sind, finden sich irgendwo in solchen, also in diesen hier, oder haben sie da noch irgendwo ein Lager?
Nein, wir haben, also hier sind die ganzen Schränke sind mit diesen Kästen voll. Sie sehen hier Mückenatlas unsortiert. Also wir haben viel Arbeit noch vor uns und wir haben eine Kooperation mit dem Deutschen Entomologischen Institut, wenn unsere Räumlichkeiten nicht mehr ausreichen, können wir dahin auslagern.
Wie viele Mücken sind hier jetzt gerade so vor Ort?
Kann ich Ihnen nicht sagen, aber mehrere tausend.
Ich finde es total interessant, wie gut dieser Ansatz funktioniert. Mhm. Ich hatte ja vorhin schon das Stichwort aktives Monitoring reingeworfen. Mhm. Das hier ist ein passiver Monitoring-Ansatz, der den Vorteil hat, dass es eben eine viel zufälligere Abdeckung von Deutschland und dadurch halt auch eine bessere Abdeckung gibt, weil die Leute ja komplett zufällig da, wo sie halt Mücken finden, welche einschicken und man jetzt nicht alle 100 Meter eine Mückenfalle aufstellen muss.
Also passiv deshalb, weil die Forschenden erstmal nichts tun, später dann aktiv werden. Citizen Science, Bevölkerungsbeteiligung, und aktiv heißt, wenn sie selber Mücken fangen.
Ja, genau. Das wäre dann eben über so Mückenfallen, die an verschiedenen Stellen aufgestellt werden. Sowas habe ich mir auch angeschaut. Das war hier in Hamburg beim Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin. Dort habe ich nämlich den Forscher Dr. Renke Lüken besucht, der seit 3 Jahren mittels Mückenfallen ein aktives Monitoring betreibt. Und die Daten der Fallen werden dann alle 15 Minuten an einen Rechner gesendet.
Oh, so oft.
Genau, man erkennt natürlich nicht, welche Arten das sind, aber eben, ob es irgendwo ein besonders hohes Mückenaufkommen gibt, was auch interessant sein kann.
Und jetzt musst du uns aber kurz erklären, wie solche Fallen aussehen. Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, da habe ich mir eine angeschaut. Es gab nämlich im Garten von seinem Institut auch eine. Das sah aus wie so ein Mülleimer mitten im Garten, so von der Größe her zumindest. Nur, dass es halt oben kein Loch gab. Unten war so eine Vorrichtung, also ich versuche es mal so einfach wie möglich zu erklären. Ganz unten war so ein kleiner Nöppel, der CO2 ausgestoßen hat, also Kohlenstoffdioxid.
Wie ein Auspuff.
Genau, kann man sich so vorstellen. Das zieht die Mücken an. Deswegen fliegen sie unten rein in so ein Netz nach oben an dem Zähler vorbei, der die Daten an den Rechner schickt und werden dann eben in diesem Netz festgehalten. Das hat Renke Lüken mir in dem Garten eben auch gezeigt.
Dieselben Fallen haben wir über ganz Deutschland aufgestellt, insgesamt ungefähr 30 Standorte. Und Die Fallen, also Stechmückenfallen, funktionieren in der Regel immer nach demselben Prinzip. Man hat einmal einen Lockstoff, das ist Kohlenstoffdioxid. Darüber finden eigentlich alle Stechmückenarten ihren Wirt. Stechmücken sind in der Lage, über einen relativ weiten Gradienten so einer steigenden CO2-Konzentration zu folgen, fliegen dann dahin und denken, das ist dann der Wirt. Und in diesem Fall ist dann, hier unten wird das Kohlenstoffdioxid dann entsprechend ausgegast. Man hört ja immer wieder dieses Zischen.
Ah, dieses Zischen, das habe ich mich eben ganz kurz gefragt, aber er sagt es ja, das ist das CO2, dieses Pfft, was man da gehört hat.
Ja, ganz genau. Und in dem Kontext vielleicht ein ganz schneller Tipp für alle, die zu Hause auch so geplagt sind wie ich von Mücken. Stechmücken orientieren sich ja, wie gesagt, an CO2. Das nehmen sie aus unserer Ausatemluft wahr und nähern sich uns Menschen dann an. Es ist ein Mythos, das Fenster aufzumachen und das Licht auszumachen abends, damit die Mücken nicht reinkommen. Mm. Das bringt überhaupt gar nichts. Ich habe das auch jahrelang gemacht. Es bringt überhaupt nichts. Stattdessen hatte Doreen Werner mir aber einen Tipp gegeben. Und zwar, wer die Fenster nicht dauerhaft zuhaben möchte.
Wenn es so heiß ist vor allem.
Ganz genau, im Sommer, wo die Mücken eben besonders viel da sind, kann seine Bettwäsche häufiger mal wechseln, weil die Tiere eben auch auf Schweiß und andere unserer Körperdüfte reagieren und nicht nur auf CO2.
Sehr gut. Das ist immer herrlich, wenn Wissenschaft zu Service wird. Also ja. Luft anhalten allein zum Beispiel würde auch noch nicht so viel bringen. Ich kannte das mit den offenen Fenstern tatsächlich auch, aber auch noch gar nicht so lange. Ist egal, haben wir zu Hause ausprobiert, außer für Motten natürlich, aber die stechen ja nicht, ist dann nicht so schlimm. Was passiert denn dann mit den Mücken, über die wir eben gesprochen haben bei Renke Lüken, die in diese Fallen gehen? Was ist der nächste Schritt?
Ja, wir sind nach dem Besuch im Garten in sein Labor gegangen und dort in einem Kühlschrank sind nämlich die deutschlandweit gefangenen Mücken aus den ganzen Stechmücken fallen. Das hat er mir dann auch gezeigt.
Genau, wir haben über ganz Deutschland Stechmückenfallen stehen. Das ist ein Standort, wo es zum Beispiel auch die asiatische Tigermücke gibt, also diese invasive Stechmückenart. Und das kann man sich einmal anschauen.
Die sind auf jeden Fall schon mal viel kleiner als die, die mich in meiner Wohnung belästigt haben letztes Jahr.
Genau, man geht bei der asiatischen Tigermücke, gehen die meisten Menschen davon aus, dass es, weil sie invasiv und exotisch und gefährlich, dass es sich um eine besonders große Stechmückenart handeln müsste. Das ist aber überraschenderweise dann nicht der Fall, sondern sie ist deutlich kleiner als unsere, vor allem die einheimischen Stechmückenarten, wie die Kulex-Mücken, die überall bei uns in der Regentonne sind, oder die gemeine Ringelmücke, das ist eine relativ große Mücke, die auch so gestreifte Beine hat, aber einheimisch ist.
Da haben wir es wieder, das Vorurteil, dass die Tigermücke ein riesiges, geringeltes, bedrohliches Viech sein müsste und die Gefährlichkeit schon zu erkennen. Ich muss noch mal ganz kurz nachfragen, er hat einen Kühlschrank da stehen, Doreen Werner hat aber auch einen, oder? Das war jetzt einfach nur ein anderes Stadium der Aufbewahrung.
Ja, genau. Also Renke Lüken hat einen Kühlschrank im Labor. Und im Labor werden die ja dann auf die Viren untersucht, weil sie dafür, glaube ich, auch geschreddert werden müssen. Die man sich aber nur taxonomisch anguckt, die können in Setzkästen aufgenadelt werden, wie bei Doreen Werner. Sie hat aber auch einen Kühlschrank.
Okay. Also nochmal zurück zur Tigermücke. Du hast die doch bestimmt auch selber angeguckt beim Stichwort, wie bedrohlich sieht sie denn aus? Und wenn man ihn so hört, dann hört man schon raus, nicht mal die Streifen sind ein Alleinstellungsmerkmal, oder? Also es ist nicht so, dass die anderen nicht gestreift werden.
Nee, die Streifen sind auch eine ganz interessante Sache, weil die mit dem Alter abfallen. Und Alter ist bei Mücken jetzt halt nicht so lang. Die werden ja nur ein paar Wochen alt. Das heißt, nach wenigen Wochen sind die Streifen schon weg und die Mücke lebt nur wenige Wochen. Also gibt es auch einfach ein Stadium, wo man die Streifen gar nicht mehr sieht. Und man muss auch sagen, diese Mücke ist wirklich winzig. Die hat mich eher erinnert an so eine Fruchtfliege als an ein bedrohliches, gefährliches, krankheitsübertragendes Wesen. Doreen Werner hat mir auch erzählt, dass es bei ihr so ist, bei den Einsendungen steht eigentlich bei fast jeder zweiten Einsendung Tigermücke? Fragezeichen drauf. Dabei ist sie da fast nie dabei.
Okay.
Weil die Leute sie halt wirklich nicht gut identifizieren können.
Aber sie kommt vor, das wissen wir ja jetzt schon in Deutschland.
Als ich Doreen Werner besucht hat, hat sie auch nochmal schön beschrieben, wie groß dieser Unterschied auch in anderer Hinsicht ist zwischen der Tigermücke und unserer gemeinen Hausmücke.
Also von der Gattung Culex. Gemeine Hausmücke, Culex pipiens.
Ja, genau. Bei der Hausmücke ist es nämlich so.
Wenn wir die im Schlafzimmer haben und die fliegt an mit ihrem lieblichen Summton, diesem Psst, dann werden wir fast irre, weil wir am Einschlafen sind oder vielleicht schon geschlafen haben. Und wir schlagen sie weg. Also wir schlagen sie mit der Bettdecke weg oder mit der Hand. Und sie fliegt weg. Sie setzt sich irgendwo an die Decke, an die Wand und wartet, bis sozusagen wieder für sie Entwarnung gegeben ist. Und dann fliegt sie wieder an. Und dann sind wir gerade wieder im Einschlafprozess. Das ist ganz charakteristisch für unsere gemeine Hausmücke, die ja in jeder Regentonne brütet und die auch keinen weiten Weg hat von dieser Regentonne bis ins Schlafzimmer. Wenn ich jetzt aber an die Tigermücke denke, dann würde die dieses zögerliche Verhalten gar nicht an den Tag legen. Die ist also eher so ein kleiner Kamikaze-Flieger und die lässt sich eben nicht durch solche Wegstoßaktionen verunsichern, sondern die ist wirklich in ihrem Anflugverhalten sehr penetrant und das belästigt die Menschen natürlich.
Das ist übrigens etwas, was sie mit der Rheinschnarke gemeinsam hat, dass sie so penetrant ist. Deswegen verwechseln die Leute die Rheinschnarke oft mit der Tigermücke, obwohl die Rheinschnarke eben viel größer ist als die Tigermücke. Eine andere interessante Angewohnheit der Tigermücke ist übrigens, dass sie tagsüber sticht und nicht wie unsere gemeine Hausmücke eher abends.
Das nervt natürlich, wobei sie hat eben so schön bzzz gemacht. Das Geräusch kennen wir alle, glaube ich, wenn man nachts im Bett liegt. Aber das ist jetzt, das mit dem Tagsüberstechen ist ja jetzt noch nicht per se gefährlich. Was ist denn dann konkret die Gefahr? Wir haben jetzt immer von Panikmache geredet, aber das ist ja auch was dran. Also es gibt ja auch eine Gefahr, die von der Tigermücke ausgeht.
Ja, auf jeden Fall. Sie ist nämlich sehr vektorkompetent. Das bedeutet, dass sie sehr gut als Vektor, also als Überträger von verschiedenen Viren fungieren kann. An anderen Orten der Welt ist übrigens die Gelbfiebermücke sehr wichtig, also wegen ihrer hohen Vektorkompetenz. Das ist die Aedes aegypti, die weltweit eben für die Dengue-Übertragung zuständig ist und auch ganz viele andere gefährliche Krankheiten übertragen kann.
Okay, da muss man aber nochmal klarstellen, die haben wir bei uns ja nicht oder noch nicht, soweit wir wissen.
Nee, genau, soweit wir wissen, ist die hier noch nicht. Aber die Tigermücke kommt der Aedes aegypti in der Vektorkompetenz eben sehr nah und kann auch verschiedene Krankheiten übertragen, wie zum Beispiel Dengue, Chikungunya und daher kommt eben diese erhöhte Wachsamkeit.
Müssen wir vielleicht einmal an der Stelle die Viren sogar nochmal erklären. Dengue haben viele wahrscheinlich schon gehört. Chikungunya kommt von der gekrümmt Gehende, in der Sprache der Makonde aus Tansania. Das macht fiese Muskel- und Gelenkschmerzen, ist nur selten tödlich, kann aber mehrere Wochen anhalten. Und wie immer bei solchen Viren ist es für Ältere und Immunsupprimierte trotz allem natürlich sehr gefährlich. Und kommt vor allen Dingen in Afrika, Südasien und Südostasien vor, ne, Sarah?
Ja, genau. Und deswegen waren eben auch alle so schockiert, als 2011 in Deutschland die Tigermücke erstmals entdeckt wurde, weil man eben dachte, naja, tropische Krankheit kommt in den Tropen vor und nicht hier.
Und mit der Tigermücke, die Gefahr, bringt sie das Virus dann mit. Wobei man nochmal festhalten muss, bisher wurde noch keine Übertragung von solchen Erregern durch die Tigermücke in Deutschland festgestellt. Zur Veranschaulichung nochmal, das liegt natürlich daran, dass Mücken ja nicht mit Viren geboren werden, sondern die müssen erst im Umlauf sein und die Mücke muss sie auch erstmal aufnehmen.
Jein, also es kann schon durch ihre Mütter im Eistadium übertragen werden, aber ja, man muss schon sagen, in der Regel werden Mücken in Deutschland nicht mit Viruslast geboren. Das heißt, wir brauchen eben dieses perfekte Zusammenspiel zwischen dem Mensch, dem Virus und der Mücke, was sehr vieler Faktoren bedarf, dass es dann eben tatsächlich zu einem endemischen Ausbruch der Krankheit kommt. Aber die Tigermücke breitet sich halt in Deutschland schon aus, langsam und vereinzelt, aber eben so sehr, dass ein Ereignis, wie eben eine Übertragung, doch wahrscheinlicher wird.
Ein Schritt zurück. Wie kam die Tigermücke überhaupt hierher? Ich meine mich zu erinnern, dass da Gebrauchtreifenhandel eine Rolle spielt.
Ja, ganz klar ist es nicht, wie sie nach Deutschland kam, weil die erste, die hier gefunden wurde, eine war, die bereits aus einer Population stammte. Die Theorie ist aber in der Tat, dass der Gebrauchtreifenhandel dazu führt, dass Larven transportiert werden. Also Mücken legen in Asien Eier in Wasseransammlungen in Gebrauchtreifen ab. Diese Reifen reisen weltweit, kommen auch in Südeuropa an, wo die Tigermücke ja auch schon vor einigen Jahren war. Und innerhalb Europas ist sie dann wahrscheinlich durch Fahrzeuge gereist.
Also eingestiegen ins Auto.
Ja, schon, genau.
Das ist schon faszinierend, dass das dann am Ende so ein trivialer Verbreitungsweg ist. Trivial und fatal zugleich.
Ja, genau. Also Weibchen steigen bei Touristen in Südeuropa ein und fahren mit. Und genau, die erste Population hatten wir dann ja in Baden-Württemberg.
Ah, und Transporte und Urlauber, das ist wegen der regionalen Lage natürlich aufschlussreich, kommen aus dem Süden über Frankreich oder die Schweiz nach Baden-Württemberg.
Ja, genau. Eine Theorie, die ich auch mehrfach gehört habe, die ich interessant fand, war, dass Raststätten in Frankreich und der Schweiz, die sind ja teurer als in Deutschland. Deshalb machen die Leute aus Südeuropa eher hier Rast und die Mücken steigen dann eben dort mit aus.
Interessant, aber bisher nur eine Theorie, also kann man jetzt nicht dingfest machen.
Ja, genau. Die Frage ist aber immer, wenn eine gefunden wird oder im Mückenatlas eingeschickt wird, ob es eine Einzeleinschleppung ist oder ob es bereits eine Population gibt. Eine Einzeleinschleppung ist das, was ich gerade beschrieben habe. Also Mücke steigt ein, Mücke steigt aus, eine Mücke ist da. Und eine Population wäre eben dadurch zu erkennen, dass es ein Männchen ist. Weil, also, wer will einsteigen? Die Weibchen, die das Blut von den Menschen wollen. Die Männchen interessieren sich ja für unser Blut nicht und suchen daher eben nicht die Nähe von Reisenden.
Mhm. Aber jetzt mal ganz theoretisch gefragt, wäre es nicht auch denkbar, dass sich die Männchen einfach selbstständig von einem Ort in eine andere Region bewegen, also von Baden-Württemberg in ein anderes Bundesland, oder ist das zu weit?
Nee, das ist tatsächlich zu weit. Die Tigermücke, muss man nämlich wissen, hat einen sehr kleinen Bewegungsradius. Das macht sie auch weniger gefährlich, als sie sein könnte. Mhm. Die bewegt sich in so einem Radius von so ein paar hundert Metern, von so um die 300 Metern. Und das macht es de facto halt unmöglich, dass sie sich schnell in Deutschland ausbreitet, ohne Einzeleinschleppungen.
Vorteil für uns, erstmal zumindest.
Wobei man wirklich sagen muss, das macht das schnelle Handeln auch so wichtig, weil wenn sie sich nur so langsam ausbreiten kann und man eine findet, dann kann man sie eben auch ganz schnell unterdrücken, bevor sie sich in der Region weiter ausbreitet.
Erinnert mich ein bisschen was noch nicht so lange her ist, wenn man Krankheiten unterdrücken will, eingrenzen, eliminieren, Corona-Pandemie. Wie würde in diesem Fall bei den Mücken das Eingrenzen denn konkret aussehen?
Also in dem Fall geht es vor allem um das Eliminieren von den Brutstätten der Mücken.
Also ganz bodenständig, da wo Wasseransammlungen sind, Blumentopfuntersetzer ausgießen, Wasser in Gießkannen nicht wochenlang im Garten rumstehen lassen, sowas.
Genau. Deshalb ist es Doreen Werner vom Mückenatlas übrigens umso wichtiger, dass sich viele Menschen an ihrem Projekt beteiligen und Mücken einschicken, damit man Populationen schnell entdeckt und schnell wieder eliminieren kann.
Werbung. Wo ist die Tigermücke denn gerade überall in Deutschland zu finden?
Also es gibt in ein paar Regionen etablierte Populationen. Die große Region, die auch immer weiter wächst, ist so ein Streifen in Süddeutschland. Der ist von ganz unten südwestlich bei Freiburg, zieht sich dann so hoch bis in die Gegend Wiesbaden-Mainz. Und dann gibt es, wenn man auf die Karte guckt, noch so ein paar versprenkelte Populationen in Fürth, in Würzburg, in Jena und auch tatsächlich in Berlin.
Bisher.
Ja.
Wie das weitergeht, da kommt dann ja wahrscheinlich der Klimawandel ins Spiel. Da sprechen wir auch noch drüber. An der Stelle hier würde ich aber gern erstmal überhaupt wissen, was die Forschung darüber weiß, welche Mücken überhaupt, warum, welche Krankheiten übertragen können. Was macht eine Mücke denn überhaupt zu einem guten Krankheitsüberträger, Sarah?
Also da kann man sich zwei Seiten angucken. Es gibt extrinsische Faktoren und es gibt intrinsische Faktoren. Mhm. Die extrinsischen sind, wie das Wort schon andeutet, außerhalb der Mücke, also zum Beispiel Klima. Mhm. Und intrinsisch ist das, was in der Mücke dazu führt, dass sie den Erreger übertragen kann. Darüber habe ich auch mit Renke Lüken gesprochen. Ganz kurz, er redet in dem Ton, den wir gleich hören, über Arthropoden.
Also Gliederfüßer, zum Beispiel eben Spinnentiere und Insekten.
Ja.
Also das Virus wird erstmal auf Blutmahlzeit aufgenommen. Das würde ja jeder Arthropod, der blutsaugend ist, würde das Vestnivirus von einem Vestnivirus-infizierten Vogel aufnehmen. Dann ist es erstmal nur in dem Magen sozusagen von dem Arthropoden, sondern muss danach dann, damit es wieder übertragbar ist, ja in die Speicheldrüsen einwandern. Und da gibt es halt entsprechend Barrieren, insbesondere aus dem Magen über das Darmepithel dann in die Mücke selber, in den Körper einzuwandern, muss sich da dann immer weiter vermehren und muss dann, das ist die zweite wichtige Barriere, in der Lage sein, halt die Speicheldrüsen zu infizieren. Und das ist sehr, sehr davon abhängig von dieser Kombination von Stechmückenart und Virus. Es gibt nicht einfach einen Supervektor. Auch die asiatische Tigermücke kann sehr, 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 sehr viele Viren übertragen, aber auch nicht alle. Zum Beispiel das Vestnivirus kann sie sehr, sehr schlecht oder wahrscheinlich gar nicht übertragen. Und deshalb gibt es immer dieses Zusammenspiel von Vektor und Virus. Aber die genauen Mechanismen, also wie funktioniert das Immunsystem, welche Faktoren sind, das ist relativ unklar. Da haben wir zum Beispiel auch eine eigene Arbeitsgruppe hier am Institut, die sich um die Immunologie der Stechmücken insbesondere damit beschäftigt.
Jetzt habe ich da schon wieder ein Fachwort gehört, was wir, glaube ich, auch noch mal kurz erklären müssen. Darmepithel. Epithel ist eine bestimmte Gewebeart, die zum Beispiel in Organen vorkommt, also zum Beispiel auch die Blutgefäße auskleidet, in dem Fall also die Darmschleimhaut.
Ja, genau.
Und ich würde auch schon wieder gerne ein kleines Lesezeichen für später setzen, weil welche Viren relevant sind, zum Beispiel bei der Tigermücke, auch darüber möchte ich später natürlich noch mit dir weitersprechen. Erstmal ist mir aber hier aufgefallen, was ich echt interessant finde, dass er sagt, die Faktoren, die den Zusammenspiel mit dem Immunsystem regeln, das sei relativ unklar. Das überrascht mich schon.
Ja, das hat mich auch sehr überrascht. Ich war auch, als ich das Gespräch mit ihm geführt habe, am Anfang meiner Recherche noch ziemlich und konnte ihm das fast nicht glauben, weil ich dachte, kann ja wohl nicht sein, dass wir sowas irgendwie Grundlegendes nicht wissen. Also ich weiß, dass das Immunsystem von Menschen ja auch super kompliziert ist, aber dass man bei der Mücke irgendwie so gar nichts darüber weiß, fand ich schwer zu glauben. Genau, und deswegen habe ich mich dann auch noch mit einer Kollegin von ihm getroffen, Esther Schnettler, die sich am gleichen Institut mit der Immunologie von Mücken beschäftigt.
Also auch nochmal eine verschärfte Zweitmeinung eingeholt.
Ja, genau. Die macht eben viel mit dem Thema Vektorkompetenz in Immunologie. Mhm. Also genau mit der Frage, was eine Mücke zu einem guten Vektor, also Krankheitsüberträger, macht. Und Esther Schnettler hat mir das anhand von einem Beispiel mal erklärt, was wir darüber so wissen. Da ging es um die Anopheles-Mücke.
Die haben wir am Anfang schon mal gehört.
Genau, das war die, die eigentlich Malaria überträgt. Um es hier ein bisschen komplizierter zu machen, geht es jetzt nicht um Malaria, sondern um Viren. Eigentlich übertragen Anopheles-Mücken Viren nicht wirklich. Sie sind da kein relevanter Überträger.
Und Malaria ist keine Virenerkrankung.
Ja, genau, dazu kommen wir später noch. Mhm. Also Malaria ist kein Virus, sondern was ganz anderes. Nun gibt es aber Anopheles-Mücken, die Viren übertragen. Und zwar das Onyong-Yong-Virus. Das ähnelt dem Chikungunya-Virus, das wir gerade eben kennengelernt haben. Und um zu verstehen, wo jetzt die Unterschiede sind, hat Esther Schnettler mir von ihrer Forschung erzählt.
Also die Namen müssen wir uns vielleicht nicht merken, aber es geht einfach um bestimmte Parallelen zwischen diesen beiden Viren und genau. Die Anopheles-Mücke.
Es scheint so zu sein, dass es halt eine Kombination zwischen Mückenproteinen und der Interaktion von Virusproteinen daran liegt. Also im Endeffekt, der Virus braucht ja, damit er replizieren kann, unglaublich viele Proteine vom Vektor oder vom Wirt, also von der Stechmücke. Und wenn diese Interaktion zwischen den viralen Proteinen und diesen Stechmückenproteinen halt nicht perfekt passt, dann kann der Virus halt nicht replizieren. Und das scheint halt wohl auf jeden Fall bei Onyong-Yong und Chikungunya-Virus zum Beispiel einer der Gründe zu sein.
Also nochmal langsam. Was sie hier sagt, ist, damit ein Virus sich in einem Lebewesen vermehren kann, braucht es in dem Lebewesen jeweils bestimmte Proteine, um dort anzudocken und quasi das Programm auszulösen, also zu replizieren, sich zu vermehren. Und deshalb kann eben nicht jede Mücke jedes Virus übertragen, weil es auf die Kombination ankommt.
Ja, und welche Proteine genau, das ist jetzt eben offenbar in dem Fall, den sie beschreibt, der entscheidende Unterschied zwischen den Anopheles-Mücken und den Aedes-Mücken, die bei der Virusübertragung, wie wir schon gelernt haben, eine viel größere Rolle spielen. Da gehören zum Beispiel die Tigermücke oder auch die Gelbfiebermücke dazu.
Das klingt aber so, als könnte man das eigentlich ganz gut untersuchen. Was ist denn daran so schwierig?
Ja, ich dachte auch, man guckt dann einfach irgendwie in der Mücke, welche Proteine sind da, wie spielen die mit den Viren zusammen und gut ist. Tatsächlich sind aber diese intrinsischen Faktoren weitgehend unbekannt. Das, was sie gerade eben genannt hat, war das einzige konkrete Beispiel, was sie in dem anderthalbstündigen Gespräch gesagt hat. Es gibt allerdings einigermaßen viel Forschung dazu, welche Mücken welche Viren übertragen können. Also welche Mücken welche Vektorkompetenz haben, aber eben sehr wenig zur Frage, warum. Da gibt es aber auch in der Forschung große Unterschiede, muss man fairerweise sagen, zwischen Mücken, die für die Krankheitsübertragung sehr, sehr wichtig sind, wie die Tigermücke, die Gelbfiebermücke, und eben viel weniger Forschung für Mücken, die bisher in der Krankheitsübertragung noch nicht so wichtig sind, also unsere einheimischen Mücken zum Beispiel.
Also es ist wissenschaftlich herausfordernd, verallgemeinerbare Ergebnisse zu kriegen, generalisierbare, die man übertragen kann.
Ja, genau, weil die Vergleichbarkeit von den Ergebnissen einfach super schwierig ist durch die ganzen Sachen, die da eben mit reinspielen. Und was ich sehr faszinierend fand, dass Mücken teilweise sehr unkooperativ sind im Labor.
Ah, das ist der Knackpunkt.
Ja, genau. Das hat Esther Schnettler mir nämlich anhand eines wirklich tollen Beispiels beschrieben. Da vorab kurz, sie spricht vom Dreier. Damit meint sie die Arbeit im Labor mit der Sicherheitsstufe 3, also eine sehr hohe Sicherheitsstufe, wo es zum Beispiel so eine Sicherheitsschleuse gibt, wo die Forschenden rein und rausgehen müssen, damit sie die Viren halt auf gar keinen Fall aus dem Labor raustragen, mit dem sie drin arbeiten.
Dürfen wir Journalisten in der Regel nicht rein.
Leider, ja, das klang total spannend. Und eine Sache noch, Esther Schnettler spricht gleich von Wattepads. Die verwendet man im Labor bei der Arbeit mit Mücken nämlich häufig, um ihnen zum Beispiel eine Fructoselösung zu verabreichen, die sie dann fressen können. Mhm. Und hier bei dem Beispiel haben sie das Wattepad verwendet, um die Mücken auszutricksen.
Mhm. Wenn man dann noch die Infektionsversuche im Dreier machen muss, also im Hochsicherheitsinsektarium, was mit Unterdruck ist und sowas, da ist es dann häufig so, dass sie noch viel weniger kooperativ sind. Also da haben wir das häufig dann selbst schon mit der Gelbfiebermücke, die sonst jetzt hier draußen, wenn wir die einfach nur in unserer Kolonie haben, haben wir keine Probleme, die nehmen die Blutmahlzeit, die legen Eier, alles gut. Und im Dreier sind die dann so, ach, Blutmahlzeit, wirklich, soll ich die jetzt nehmen? Und was wir jetzt häufig machen, ist, dass Leute von mir aus meiner Arbeitsgruppe, dass diese im Endeffekt diese Wattepads sich in die Socken noch stecken für so eine Stunde oder sowas. Und das halten wir dann im Endeffekt, tun wir dann dazu, wenn wir die Blutmahlzeit geben. Und da haben wir gesehen, dass das extrem hilft, halt ein menschlicher, wirklich menschlicher Geruch, weil den hat man natürlich jetzt sonst nicht im Hochsicherheitslabor, weil man ja komplett eingetütet ist und auch halt noch eine Maske trägt und sowas, also auch kein CO2 ausstößt und so. Und das scheint zu helfen und es gibt manche Personen aus meiner Arbeitsgruppe, wo das um einiges besser funktioniert als bei anderen.
Muss man erstmal drauf kommen, auf so eine Lösung. Herrlich. Bei manchen funktioniert es besser. Ja, ich kann, wir kommentieren das mal nicht, bei wem vielleicht. Also den Mücken sind die Laborbedingungen zu künstlich und deshalb verweigern sie die Nahrungsaufnahme.
Ja, ganz genau. Übrigens gibt es in der Mückenforschung noch viele andere, schlichtweg unbekannte Faktoren, sogar wissenschaftlich betrachtet ziemlich banale Sachen. Mhm. Also zum Beispiel ist das Genom von unserer gemeinen Hausmücke nicht sequenziert. Mhm. Das würde natürlich viele Erkenntnisse bringen, kostet aber Geld, ist aufwendig und ist jetzt nicht super dringend, weil die jetzt halt noch kein so relevanter Krankheitsvektor ist. Und wenn man sich Moskitoprobleme weltweit anguckt, ist unsere Hausmücke natürlich jetzt auch nicht die wichtigste.
Klar.
Gleichzeitig muss man sagen, dass auch die mit Blick auf den Klimawandel schon wichtig werden könnte, worüber ich mit Renke Lüken gesprochen habe. Der macht nämlich auch Klimamodellierungen.
Was gar nicht so klar ist und zukünftig weiter in den Fokus der Forschung gesetzt werden sollte, ist, wie werden sich steigende Temperaturen auf unsere einheimischen Mücken selber auswirken. Denn Stechmücken sind zum Beispiel sehr, sehr hitzeempfindlich. Wenn es zu heiß wird, sowohl in den Brutplätzen als auch bei den Adulten, dann sterben die auch. Das ist die Frage, wie anpassungsfähig sind unsere einheimischen Stechmückenarten? Sie vermeiden natürlich auch entsprechend Temperaturen und sind vielleicht auch genetisch entsprechend in der Lage, sich an solche Temperaturbedingungen anzupassen. Aber die Fragen sind halt sehr relevant, um wirklich abschätzen zu können, wie sieht es in 40, 50 Jahren aus? Das ist halt relativ schwierig vorherzusagen. Da fehlen einfach auch sehr, sehr viele grundlegende Daten, die wir zum Beispiel auch hier am Institut versuchen zu erheben. Zum Beispiel Experimente mit Stechmücken bei unterschiedlichen Temperaturen. Wie verhalten die sich? Überleben die 40 Grad oder nicht zum Beispiel?
Also Renke Lüken spricht hier nochmal die große offene Frage, was macht der Klimawandel mit der Gesamtsituation an? Vor allem mit Blick auf unsere einheimischen Mücken. Lass uns doch jetzt mal über Temperatur sprechen.
Ja, das war wirklich in der gesamten Recherche auch ein super wichtiges Thema. Da würde ich erstmal ein paar Unterscheidungen treffen und als allererstes den Lebenszyklus von einer Mücke und dem Erreger ins Spiel bringen. Erstmal brauchen Mücken natürlich bestimmte Temperaturen, um überhaupt zu überleben. Und zwar, weil die keine eigene Temperaturregulierung haben. Also die haben immer die Temperatur ihrer Umgebung und eben keine eigene Regulierung dessen. Deswegen brauchen sie immer bestimmte Temperaturen und sind auch bei uns im Winter nicht zu finden, weil es ihnen da einfach zu kalt ist.
Aber da gibt es ja ganz oft die Hoffnung, ja, es war ein besonders langer, kalter Winter, dann ist im nächsten Jahr ja Essig für die Mücke sozusagen. Was heißt also in dem Fall genau, sie ist nicht zu finden? Manche überwintern doch auch.
Ja, genau, da hast du genau auf meine Wortwahl geachtet, weil sie sterben nämlich nicht im Winter, sondern sie sind nur nicht da. Je nach Art ist es unterschiedlich, wo sie in der Zeit sind. Manche überwintern tatsächlich als erwachsene Weibchen, also verkriechen sich zum Beispiel in Kellern oder an anderen Orten, wo die Temperatur so annehmbar ist. Das ist bei unseren einheimischen Kulex-Mücken tatsächlich so. Andere überwintern als Larven oder Eier. Also dann werden vor dem Winter Eier abgelegt, die sich dann später entwickeln, wenn es wieder wärmer ist.
Also auch die Eier überwintern tatsächlich.
Ja, genau. Und wenn man jetzt mal auf die Tigermücke schaut, ist da tatsächlich noch nicht ganz klar, wie die bei uns regulär überwintert. Sie können offenbar als Ei überwintern. Eventuell können aber auch da erwachsene Mücken in geschlossenen Räumen wie eben Kellern
und
sein.
Die Eier legen die Mücken ja eigentlich immer in Wasser ab, auch in kleinste Ansammlung. Welche Gewässer bevorzugen sie denn?
Ja, das ist auch ziemlich unterschiedlich von Mücke zu Mücke. Manche sind wählerischer und andere nicht so sehr. Wie groß die Unterschiede da sind, darüber habe ich mit Doreen Werner gesprochen. Das hat sie ganz gut erklärt. Sie sagt nämlich, invasive Arten sind angepasst auf kleinste Wasseransammlungen. Das heißt, die würden auch sowas wie eine Cola-Dose mit Restflüssigkeit nehmen, wenn die irgendwo rumliegt.
Aber wir haben natürlich in unserer einheimischen Stechmückenfauna viele Arten, die zum Beispiel auf Waldtümpel oder Wiesenpfützen spezialisiert sind, wie zum Beispiel Anopheles maculipennis-Komplex, der kommt halt nur, oder die Arten des Komplexes kommen halt nur in diesen Überflutungsbereichen. Die kommen allerdings auch in Regentonnen vor, also auch auf Friedhöfen kann man die gut finden. Aber so hat jede Art so ihre eigenen Besonderheiten. Zum Beispiel eine Art, die in einem Waldtümpel zur Entwicklung kommt, würde nie in eine Regentonne gehen. Also ich kann schon an dem Material, was mir eingeschickt wird, absehen, was ist in der Gegend. Ja, also wenn ich bestimmte Arten bekomme, kann ich blind sagen, da ist eine stillgelegte Güllegrube oder da ist eine Waldpfütze in der Nähe oder der hat einen Straßengraben oder einen Bach in der Nähe oder sowas. Also nur vom Mückenspektrum her.
Ja, das war das, was sie auch vorhin schon bei meinen Zuhause-Mücken gesagt hatte, dass sie da ein ganz gutes Auge für hat. Und in welchem Gewässer die Mücken eben auch immer bevorzugen, ihre Eier zu legen, legen sie die Eier dann ab, also die weiblichen Mücken. Diese entwickeln sich zu Larven und dann zu Mücken. Und wir hatten das vorhin schon kurz angesprochen, die weiblichen Mücken stechen Menschen ja, weil sie bestimmte Proteine aus dem Blut brauchen für ihren Nachwuchs. Mhm. Ansonsten essen sie aber auch anderes, also zum Beispiel Nektar, die Menschen müssen ja auch futtern.
Nochmal zurück zur Temperatur. Wir haben ja schon gehört, dass es schwierig ist, genau zu prognostizieren, was der Klimawandel mit Mücken macht. Aber ein bisschen was weiß man doch schon.
Ja, also ganz grob kann man auf jeden Fall sagen, dass der Klimawandel dazu führt, dass sich immer neue Mückenarten an anderen Orten wohlfühlen oder auch nicht mehr wohlfühlen. Zum Beispiel dadurch, dass die Winter milder werden, können die Mücken besser überwintern. Was zum Beispiel wahrscheinlich bei der Tigermücke ein Grund war, warum sich Populationen tatsächlich etablieren können. Und auch ein Grund ist, warum es in den wärmeren Regionen im Süden mehr Populationen gibt als im Norden. Das erhöht auch die Wahrscheinlichkeit für Krankheitsübertragung logischerweise. Renke Lüken hatte mich auch noch mal darauf aufmerksam gemacht, wie anpassungsfähig Mücken sind. Also er hat erzählt, wenn man Populationen der Tigermücke aus tropischen Gebieten in Asien hier in einen Gefrierschrank steckt, dass sie das überhaupt nicht gut aushalten, anders als bei unseren Populationen der Tigermücke. Die kann man in den Gefrierschrank stecken, die halten das viel besser aus und haben sich eben wahrscheinlich einfach genetisch schon angepasst an unsere Temperaturen.
An unsere Gefrierschränke.
Ja, genau. Und das macht dann halt die Ausbreitung wahrscheinlicher. Auch wenn, wir müssen es nochmal sagen, eine Krankheitsübertragung immer noch extrem unwahrscheinlich ist.
Stichwort Krankheitsübertragung. Wir reden jetzt ja bisher immer über die Mückenseite des Aspekts. Was macht das Klima denn mit den Erregern?
Ja, das ist auch ein super wichtiger Aspekt, weil auch die Krankheitserreger stark temperaturabhängig sind. Dafür würde ich mal das Thema extrinsische Inkubationszeit einführen.
Was heißt das?
Das ist ein Begriff, den habe ich in der Recherche auch zum ersten Mal gehört. Das ist die Zeit, die ein Virus braucht vom Aufgenommenwerden von der Mücke, bis es wieder übertragen werden kann. Genau, dazu mal kurz dieser Zyklus erklärt. Also, Mücke sticht infizierten Wirt, Virus wird über Rüssel aufgenommen, Virus kommt in Magen, von dort aus in den Darm, dann in das Darmepithel, das wir ja gerade eben schon besprochen hatten, und muss von dort nochmal zurück in den Mückenspeichel kommen, um wieder weitergegeben zu werden. Und die Zeit, die bis dahin vergeht, ist diese extrinsische Inkubationszeit.
Das dauert ein paar Tage.
Ganz genau. Wie lange hängt allerdings, um zu deiner Frage zurückzukommen, von der Temperatur ab? Also wie gut das Virus replizieren kann in der Mücke, hängt davon ab, wie warm es ist. Je wärmer, desto weniger Tage dauert das.
Mir fällt gerade was ein, Sarah. Was ist eigentlich mit heimischen endemischen Viren? Also ich weiß, dass Mückenübertragung bei SARS-2, also beim Coronavirus, zum Beispiel keine Rolle spielt. Bei Influenza auch nicht. Aber vielleicht können wir noch mal erklären, warum eigentlich nicht.
Ja, also ein Grund dafür ist, Grippeviren und SARS-CoV-2 lösen ja primär Atemwegserkrankungen aus, werden durch Tröpfchen übertragen. Wir kennen das inzwischen alle zur Genüge. Husten, Speichel, Ausatemluft und sind eben nicht über Blut übertragbar. Nun interessieren sich Moskitos ja nicht für unseren Speichel, sondern für unser Blut.
Aber was ist dann mit HIV zum Beispiel? HIV wird ja über Blut übertragen.
Ja, also Viren brauchen ja, wie beschrieben, in Zellen im Wirt die richtigen Proteine zum Andocken, um sich überhaupt vermehren zu können. Nun sehen Insektenzellen und menschliche Zellen, beziehungsweise die Zellen von Wirbeltieren, zu denen Menschen gehören, nicht gleich aus. Und deswegen mussten sich die Arboviren erst über sehr lange Zeit evolutionär so entwickeln, dass sie eben die Zellen von beiden können, also von Arthropoden und von Wirbeltieren.
Also Gliederfüßer wie Moskitos und Wirbeltiere wie Vögel oder Pferde oder wir Menschen.
Ja, genau. Also daher kommt übrigens auch der Begriff Arboviren. Das sind Viren, die arthropodborn sind, also von Arthropoden kommen, also von Gliederfüßern. Und nicht alle Arboviren können sich in allen Mücken replizieren, das hatten wir ja schon. Also Influenza oder das HI-Virus vermehren sich in den Mücken einfach nicht.
Deshalb ist diese Klassifizierung auch so wichtig, ne? Also Influenza, HIV, keine Arboviren, das hat erstmal nichts mit Mücken zu tun.
Ja.
Wir waren aber eben beim Thema Klimawandel und Erreger. Ich weiß, haben wir, glaube ich, anfangs auch schon mal angesprochen, dass zum Beispiel das West-Nil-Virus wegen des Klimawandels aus ganz verschiedenen Gründen auch nochmal unter besonderer Beobachtung steht.
Absolut. Da spielen sowohl Mücke als auch Erreger eine Rolle beim Thema Klimawandel. Und darüber habe ich deswegen auch mit Renke Lüken gesprochen, den wir vorhin schon bei den Mückenfallen im Garten seines Instituts kennengelernt haben. Er modelliert nämlich mit Klimadaten, wo sich West-Nil ausgebreitet hat und legt darüber die bekannte Temperatur, die das Virus eben braucht zur Entwicklung. Und das ist gut für Vorhersagen, wo es künftig auftauchen könnte.
Insbesondere beim West-Nil-Virus konnten wir beobachten, dass in dem besonderen Hitzejahr 2018 und in den darauffolgenden Jahren halt eine Etablierung stattfinden konnte, die auch direkt klimawandelabhängig ist. Je wärmer es ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass dieser Prozess in einer bestimmten Zeit, zum Beispiel 14 Tage, halt abgeschlossen werden kann. Und desto wärmer es ist, desto höher ist das Risiko der Übertragung, weil insbesondere die Lebensdauer der Stechmücke halt begrenzt ist. Sie lebt wenige Wochen. Und wenn dieser Prozess der Entwicklung des Virus mehrere Wochen dauern würde, zum Beispiel bei 15 Grad, dann ist es halt einfach gar nicht möglich, dass das Virus wieder übertragen werden kann. Also man braucht sehr, sehr hohe Temperaturen. Und beim West-Nil-Virus ungefähr so zwischen 23 und 26 Grad Tagesmitteltemperatur über eine längere Zeit, 10 bis 14 Tage, damit man dann Übertragung sehen kann. Und deshalb zirkuliert das West-Nil-Virus aktuell auch größtenteils in eher wärmebegünstigten Regionen wie Mittelostdeutschland oder Zentralostdeutschland. Und am ehesten mehr oder massivere Zirkulation ist für den Oberrheingraben zu erwarten, der schon historisch dafür bekannt ist, halt sehr temperaturbegünstigt zu sein.
Ja, also Renke Lüken hat jetzt diesen Mechanismus anhand von West-Nil beschrieben. Das lässt sich aber auch auf andere Viren übertragen, wirklich weltweit, weil diese extrinsische Inkubationszeit ist eben immer temperaturabhängig. Und je wärmer es ist, desto eher können sich die Viren auch replizieren in der Mücke und übertragen werden. Das heißt, der Klimawandel ändert auf jeden Fall nicht nur, welche Mücken sich wo wohlfühlen, sondern auch, welche Viren wo zur Entwicklung kommen können.
Also, West-Nil-Virus. Nochmal besondere Bedingungen, deshalb sollten wir darüber länger sprechen, weil da kommen auch nochmal die Wirte und Vektoren wieder ins Spiel. Ich weiß, dass sich da weltweit ausbreitungsmäßig viel getan hat zuletzt.
Ja, erstmal kurz in der Geschichte vielleicht. Also das West-Nil-Virus kommt, wie der Name schon sagt, nicht von hier, sondern wurde erstmals in den 1930ern im West-Nil-Gebiet von Uganda in einer Patientin nachgewiesen. Und hat sich dann in den darauffolgenden Jahrzehnten in vielen Regionen weltweit ausgebreitet. Die Ausbreitung, muss man sagen, passiert vor allem wegen Vögeln. Die sind nämlich ebenfalls Wirt für das Virus und sind die einzigen Wirte, die kein Dead End für das Virus sind.
Keine Sackgasse.
Ja, genau. Also wenn eine Mücke einen Vogel sticht, dann kann sie das Virus weiter übertragen. Klingt banal, ist es aber nicht, weil bei Menschen ist das anders. Also wenn eine Mücke einen infizierten Menschen sticht, überträgt sie das Virus nicht weiter.
Das endet dann Dead End deshalb.
Ja, ganz genau.
In dem Menschen, also daran merken wir schon, es ist nicht immer alles gleich. Also auch nicht Unterscheidung nur Vektoren, Arthropoden und Wirbeltiere, sondern auch je nach Wirbeltier kann es nochmal unterschiedlich sein, welcher Wirt sozusagen was macht mit dem Virus.
Ja, genau. Pferde sind übrigens auch Wirte für das Virus. Das wissen wahrscheinlich gerade viele, die in ländlichen Regionen wohnen. Pferde aber, kann es auch gefährlich sein.
Aber auch Sackgassen.
Auch Sackgasse, genau. Ja,
wie wir. Aber die Vögel eben nicht, hast du gesagt. Mücke als Überträger, Vogel als Wirt, beide ziemlich mobil, wobei die Mücke eben mit kleinem Radius, der Vogel mit großem Radius, da hört man schon, da ist Musik drin, also beziehungsweise Bewegung.
Genau. Vögel bewegen sich.
Über große Strecken.
Genau. Und dadurch hat das Virus eben zusammen mit den Mücken einen viel größeren Radius. Es wird ja übertragen durch unsere einheimischen Kulex-Mücken, also die gemeine Hausmücke. Und das läuft dann so ab. Ich habe es gerade schon angedeutet. Mücke sticht Vogel, sticht danach Mensch, Mensch ist infiziert. Und das Virus ist jetzt eben, wie du gesagt hast, seit ein paar Jahren auch in Deutschland, in mehreren Regionen. Es gibt auch hier infizierte Menschen und hier in Deutschland zirkuliert es bislang vor allem im Osten. Also wenn man sich das mal auf einer Karte angucken würde, ist das so ein etwas größerer Kreis rund um Berlin und Brandenburg, betrifft auch Sachsen und Sachsen-Anhalt. Aber es gab schon auch einige Infektionen in anderen Regionen wie dem Rhein-Pfalz-Kreis, in Schleswig-Holstein, auch in Hamburg. Und die Krankheit ist bei Menschen in den allermeisten Fällen asymptomatisch, also in etwa 80%. Es kann aber eben auch zu sehr schweren Verläufen kommen.
Das ist sowas, was sich bei den ganzen Viren immer wiederholt. Bei vielen fällt es gar nicht auf, hohe Dunkelziffer. Mhm. Und andere trifft es ganz hart. Bekannter Mechanismus. Und auch hier, es gibt keine Impfung dagegen, außer für Pferde. Aber jetzt, wir gucken ja auf uns Menschen. Aber wenn wir schon über das Zusammenspiel zwischen Vektor und Wirten gesprochen haben und über die Vögel, wie kam das Virus denn überhaupt hierher aus dem Westnilgebiet? Waren das tatsächlich die Vögel schon am Anfang?
Wahrscheinlich war es über Vögel aus der Region, also aus der Richtung Österreich, Tschechien. Der erste Ausbruch in Deutschland war 2018. Da wurde es eben in Pferden gefunden, in dem Jahr, wo es einen sehr, sehr heißen Sommer gab in ganz Europa, wo es auch in anderen europäischen Ländern wirklich sehr hohe Fallzahlen gab und insgesamt mehr als 2000 Infektionen von Menschen in 15 Ländern.
Aber es sind immer noch sehr wenige Menschen, die in Deutschland mit Westnil infiziert aufgefallen sind.
Es ist immer noch so, dass es jedes Jahr zwar ein paar Infektionen gibt, aber immer noch sehr wenige. 2022 waren es mal mehr mit 17 Fällen, aber ansonsten eben immer so eine Handvoll. Ja. Es gab aber auch in Deutschland tatsächlich schon einen Todesfall.
Einen einzigen.
Ja.
Diese Übertragungen des Westnil-Virus durch die Mücke auf den Menschen, die fanden bisher vor allem im Sommer statt, weil auch temperaturabhängig, oder?
Dieser Zeitraum, in dem Übertragungen stattfinden können, dürfte durch den Klimawandel natürlich verlängert werden. Da spielt auch das Thema Überwinterung wieder eine Rolle, weil das Virus ja in weiblichen Kulex-Mücken überlebt. Das haben übrigens Doreen Werner mit ihren Kollegen Helge Kampen und ihrer Kollegin Birgit Heves vor 3 Jahren in einem Paper veröffentlicht. Das war ein größeres Ding.
Aber sag mal, wenn man jetzt global guckt auf das Westnil-Virus, dann gibt es ja da durchaus Unterschiede. Und Jahreszeiten gibt es ja schon in sehr vielen Ländern, auch mit Wintern. Und Vogelzug gibt es auch in vielen Ländern. Aber in den USA zum Beispiel gibt es mittlerweile viel mehr Fälle von Westnil-Fieber in Menschen. Woran liegt das?
Ja, wie du sagst, in den USA gibt es jährlich mehrere tausend Fälle von Westnil-Virus. In Europa sind es eher so ein paar hundert. Und interessanterweise wieder mal ist der Grund nicht abschließend geklärt.
Liegt auch nicht nur an der Bevölkerungszahl, muss man sagen.
Nee, genau, das habe ich auch als allererstes natürlich nachgeguckt. Aber nee, deswegen Vergleich USA-Europa. Ich hätte ja vermutet, dass es vielleicht an der Temperatur liegt. Also dass es vielleicht in den USA mehr günstige Regionen gibt für das Virus oder vielleicht auch an anderen Mücken, die es übertragen. Aber das scheint nicht der Grund zu sein. Stattdessen, ich habe Renke Lüken dazu mal gefragt, meinte er, dass die Immunität der Vögel eine Rolle spielen könnte. Weiß man auch nicht genau, aber das könnte daran liegen, dass der Vogelzug Europa-Afrika, wo das Virus ja herkommt, dazu führen könnte, dass die Vögel schon eher mit dem Virus in Kontakt gekommen sind und es sich daher in ihnen nicht so sehr vermehrt.
Ah, okay, und das heißt, die amerikanischen Vögel hatten noch nicht so oft Kontakt mit dem Virus und haben deswegen weniger Immunität aufbauen können dagegen.
Ja, genau, ja.
Okay. Lass uns mal die Bekämpfung von Krankheiten, die durch diese Erreger, durch diese Viren ausgelöst werden, in den Blick nehmen.
Ja, dafür müssen wir weiter bei der Mücke bleiben, in der Mücke.
Trotzdem noch.
Genau, weil das Immunsystem der Mücke dafür wichtig ist. Mücken haben nämlich nur ein angeborenes Immunsystem, anders als wir. Die haben kein erlerntes. Mhm. Also Mücken bilden jetzt zum Beispiel keine Antikörper, wenn sie einen neuen Virus aufnehmen. Das ist aber erstmal nicht schlimm, weil Viren für Mücken erstmal eher unproblematisch sind. Das ergibt aus evolutionärer Sicht das Virus, also das Arbovirus, ja Sinn, weil es die Mücke ja nicht umbringen will, sondern quasi weiter will.
Das Virus will also, es hat ein Interesse daran, dass die Mücke schön fit und gesund bleibt sozusagen, um weiter zu fliegen und es weiterzutragen an andere Lebewesen.
Ja, und um nochmal zurück zur Frage zu kommen, nämlich der Bekämpfung von Krankheiten. Ich habe mit Esther Schnettler ja gesprochen. Mhm. Und die hatte ich extra angefragt, weil sie zu einem ganz spannenden Unterthema hier forscht, nämlich zu moskitospezifischen Viren. Mhm. Was anders als Arboviren eben Viren sind, die, naja, moskitospezifisch sind und eben nur in der Mücke bleiben und nicht weiter übertragen werden können an den Menschen. Mhm. Und dass es die überhaupt gibt, wurde erst vor relativ kurzer Zeit rausgefunden, weil die sind ja erstmal für uns nicht so super relevant.
Sieht
die tun uns
gar nicht.
Ja, genau. Und die haben eben mit Säugetieren nichts zu tun, sind deswegen für uns nicht so mega interessant, haben aber den Vorteil, dass sie ein sehr interessanter Ansatz zur Bekämpfung sein könnten.
Okay, aber die interagieren dann ja im Körper der Mücke auch mit Arboviren, wenn die dann in der Mücke drin sind, die wiederum uns krank machen können. Mhm. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Der Gedanke, Mücken mit diesen moskitospezifischen Viren zu infizieren, damit die wiederum die Übertragung der Arboviren verhindern.
Wenn man jetzt das eine moskitospezifische Virus oder die eine Stelle in der Mücke finden könnte, was man so verändern kann, dass jetzt zum Beispiel Gelbfiebermücken keine Arboviren mehr übertragen können, hätte man halt auf einen Schlag sehr viele Probleme gelöst.
Viren schlagen Viren, herrlich.
Ja, genau. Weil in ganz vielen Regionen der Welt ist ja nicht nur ein Virus oder zwei Viren ein Problem, sondern dann leiden Menschen unter Gelbfieber, Dengue, Zika, Chikungunya. Und wenn jetzt die Gelbfiebermücke die alle nicht mehr übertragen könnte, wäre sehr viel erreicht und man bräuchte zum Beispiel nicht viele verschiedene Impfungen. Und dafür gucken sich Forschende wie Schnettler und ihre KollegInnen im Labor in Zellkulturen an, wie das aussieht bei verschiedenen Viren. Also wie moskitospezifische Viren und Arboviren miteinander interagieren. Mhm. Und da hat sie erklärt, wie sie da vorgehen.
Also wir haben dann den mückenspezifischen Virus und unterschiedliche Arboviren und schauen uns dann an, sehen wir, dass der mückenspezifische Virus einen Effekt hat auf die Arbovirusinfektion. Und da versuchen wir, Vergleiche zu machen, wenn wir entweder die beiden Viren, also mückenspezifischer Virus und Arbovirus, gleichzeitig auf die Zellen tun oder wenn wir eine wirkliche sogenannte persistente Infektion machen. Also wenn wir die Zellen erst infizieren mit dem mückenspezifischen Virus über Wochen hinweg und danach erst dann den Arbovirus da drauf tun.
Und gibt's da schon Kombinationen, die gut funktionieren?
Nee, also bei unseren Culex-Mücken scheint es da noch keine relevanten Ansätze zu geben. Wobei Esther Schnettler selbst gerade an einem Beispiel arbeitet, da geht es um Alphaviren. Das ist eine Gattung, zu der zum Beispiel Chikungunya gehört. Mhm. Und da sorgt ein moskitospezifisches Virus dafür, dass diese Alphaviren im Labor zumindest extrem reduziert sind. Wobei, also im Labor, ne, die sind jetzt noch nicht im Stadium, wo sie sich das auch in Mücken angucken.
Das ist immer die Frage, ne, wie es dann in der echten Welt funktioniert. Also nach wie vor noch Unsicherheit dabei.
Ja, total. Das gehört auch wirklich bei dieser gesamten Recherche zu meiner anhaltenden Überraschung, wie viele offene Fragen es bei dem Themenfeld noch gibt. Und Esther Schnettler meinte, das wäre auch bei einer schon etwas bekannteren Bekämpfungsmethode so, nämlich den Wolbachia-Bakterien.
Wolbachia. Bakterien, die Virenübertragung verhindern.
Genau, ich erkläre das nochmal kurz. Also Wolbachien sind Bakterien, die in vielen Insekten vorkommen. Und in Gelbfiebermücken, also Aedes aegypti, sorgen sie dafür, dass Dengue kaum mehr übertragen werden kann. Und Dengue, wir haben es gehört schon, ist weit ausgebreitet in tropischen, subtropischen Regionen, sehr gefährlich, wenn es zu schweren Verläufen kommt. Es ist zwar meistens asymptomatisch, aber schwere Verläufe können eben dann auch tödlich sein.
Und auch schwere Verläufe nicht schön. Wer das schon mal hatte, weiß, will man nicht haben.
Ja, genau. Vor allem eben nicht, wenn die Gesundheitsversorgung und vielleicht auch der eigene Gesundheitszustand jetzt nicht so rosig sind. Mhm. Deswegen ist eben diese Möglichkeit, mit Wolbachien die Krankheitsübertragung zu dämpfen oder gar zu verhindern, sehr spannend. Und was bei dieser Methode konkret passiert, ist, dass Wolbachien in Mückeneier injiziert werden und die dann entstehenden Mücken, Dengue, eben sehr viel schlechter übertragen können. Mhm. Das Tolle ist, dass die Mücken das dann auch an ihren Nachwuchs weitergeben. Also es wachsen Populationen heran, die kein Dengue übertragen. Und das wird weltweit übrigens auch schon an mehreren Orten gemacht. Also es werden an mehreren Orten solche Moskitos in die Natur entlassen.
Und wie gut funktioniert das tatsächlich schon? Was weiß man da? Was für messbare Erfolge gibt's?
Also die Evidenz bei dem Thema ist wirklich ziemlich gut. Es gibt Studien zum Beispiel aus Regionen in Indonesien, Brasilien, Australien, die alle zeigen, dass es eine Reduktion von etwa so 70-96% gegenüber Vergleichszeiträumen gibt. Mhm. Eine Studie aus Australien hatte auch wirklich einen langen Zeitraum beobachtet. Da ging es um 8 Jahre.
War das eigentlich eine Zufallsentdeckung, was die können, die Wolbachien?
Eigentlich dachte man, dass Wolbachien eingesetzt werden können, weil sie die Lebensdauer der Mücken verkürzen könnten.
Mhm. Wäre auch schon.
Genau, man dachte, das wäre eigentlich schon ganz cool. Genau. Die Bakterien mussten in einem ziemlich komplizierten Prozess erstmal aus Fruchtfliegen extrahiert werden, wo sie eben auch vorkommen. Dann gab es eine Anzucht in Moskitozelllinien. Das hat Jahrzehnte gedauert. Und vor knapp 20 Jahren wurde dann erst entdeckt, dass Wolbachien außerdem, neben dem Verkürzen der Lebensdauer, das Dengue-Virus daran hindern können, sich in den Mücken zu vermehren.
Und wie genau funktioniert das? Ich will es ja immer genau wissen.
Ich auch. Aber der Mechanismus dahinter ist noch nicht verstanden. Ah. Also wie genau die Bakterien das anstellen, dass die Replikation in den Moskitos nicht passiert, weiß man einfach noch nicht. was wir ja schon kennen, dass es eben große Forschungslücken in dem ganzen Themenfeld gibt.
Oder positiv gesagt, es gibt noch viel zu erforschen.
Ja, genau, es gibt noch viel zu tun. Das Problem in diesem Fall und in vielen anderen Fällen ist aber natürlich, wenn wir nicht wissen, was warum funktioniert, wissen wir ja auch nicht, wie lange es funktioniert.
Weil es dann wieder Anpassungsprozesse geben kann, die die Dinge verändern.
Ja, ganz genau.
Aber dass es funktioniert, macht ja Hoffnung.
Ja, da gab es letztens auch erst wieder einen sehr hoffnungmachenden Artikel, den ich gelesen habe. Gerade gibt es einen Dengue-Ausbruch in Brasilien und jetzt wollen eben viele Regionen Moskitos mit Wolbachien zur Bekämpfung verwenden, was hoffentlich hilft.
Sarah, wir haben jetzt lange über Viren gesprochen, aber es gibt ja noch andere Erregerarten, hatten wir vorhin schon kurz angetippt, die im Zusammenhang mit Moskitos eine Rolle spielen, vor allem den tödlichsten Erreger der moskitoübertragenen Krankheiten, Malaria.
Ja, genau. Malaria ist auch der Grund dafür, dass Moskitos einen extrem schlechten Ruf haben.
Zu Recht.
Zu Recht, weil wegen Malaria tatsächlich die Stechmücke das tödlichste Tier weltweit ist. Wir hatten es schon kurz, Malaria wird von Mücken der Art Anopheles übertragen. Und 2022 sind geschätzt mehr als 600.000 Menschen daran gestorben, vor allem Kleinkinder unter 5 Jahren. Und von allen Malariafällen sind mehr als 95% in Afrika.
Aber wer Fernreisen gemacht hat, weiß es ja, es gibt ja Prophylaxe, also Medikamente nicht nur zur Behandlung, wenn man erkrankt ist, sondern auch zur Vorbeugung.
Ja, genau, die sind auch extrem effektiv, aber eben global nicht gut verfügbar.
Es ist also mal wieder vor allem ein Problem der Verteilung der Mittel global gesehen. Deshalb ist es doch auch so, dass jetzt viele eine große Hoffnung in eine Malaria-Impfung setzen. Da gibt es 2 verschiedene Impfstoffe, die sind aber längst nicht so effektiv, oder?
Nee, die sind nicht super effektiv und die Impfung von Malaria ist auch echt wirklich kompliziert, was damit zusammenhängt, wie kompliziert auch dieser Erreger und sein gesamter Lebenszyklus sind.
Und man muss auch dazu sagen, so eine Malaria-Prophylaxe kann man natürlich jetzt nicht, macht auch nicht so viel Sinn, das sein Leben lang zu nehmen,
vielleicht ja, genau,
wenn man in der Region lebt. Ne? Malaria kommt ja ganz anders zustande als die Krankheiten, über die wir bisher geredet haben.
Ja, Malaria wird nicht durch ein Virus ausgelöst, sondern von einem Einzeller. Es ist kein Virus, es ist kein Bakterium, es ist ein einzelliger Parasit, der ziemlich faszinierend ist. Auch aus wissenschaftlicher Perspektive. Man muss noch mal betonen, es gibt seit Jahrzehnten extrem viele Anstrengungen, Malaria auszurotten. Und wir sind dem nicht mal nahe gekommen. Mhm. Ich habe es gesagt, mehr als 600.000 Tote allein in einem Jahr. Das liegt einerseits an den Problemen, die Länder haben, in denen Malaria noch vorkommt. Also Stichwort schlechte Gesundheitsversorgung zum Beispiel. Aber eben auch an diesem wahnsinnig cleveren Erreger.
Was macht ihn denn genau so clever?
Also es gibt mehrere Erreger, die Malaria auslösen. Die gehören alle zur Familie der Plasmodien. Das sind alles Einzeller und funktionieren alle so ein bisschen anders. Um das zu erklären, würde ich jetzt beispielhaft den nehmen, der für die meisten Todesfälle sorgt. Mhm. Das ist Plasmodium falciparum. Sein komplizierter Lebenszyklus, den versuche ich hier mal so kurz wie möglich runterzubrechen. Erstmal, der Zyklus besteht aus 2 wichtigen Hälften. Es gibt den Mensch und die Mücke. Mhm. Und in beiden Lebewesen passiert extrem viel. Wenn wir jetzt mal anfangen damit, dass eine Mücke einen Menschen sticht, die mit dem Malaria-Erreger bereits infiziert ist, dann gibt sie Dutzende, womöglich sogar Hunderte einzelne Parasiten an den Menschen ab. Die geraten in den Blutkreislauf und dann kommt das Leberstadium. Da verändern die Zellen ihre Form und vermehren sich drastisch. Also aus einem Parasiten werden Zehntausende.
Aber bis dahin ist es noch asymptomatisch, oder?
Ja, genau. Bis dahin merkt man noch nichts. Dann geht's aber los. Danach infizieren sie nämlich rote Blutzellen und dabei kommen dann eben die Symptome. Einige Zellen spalten sich ab, verändern ihre Form, werden zu sogenannten Gametozyten, also ein Vorläufer von sogenannten sexuellen Stadien. Das ist wichtig, weil diese Zellen die Mücke wieder aufnimmt, wenn sie eine infizierte Person sticht. Und dann geht's eben mit dem Lebenszyklus in der Mücke weiter. Mhm. Die Mücke hat ja dieses Vorläuferstadium von Sexuellen aufgenommen. Und in der Mücke entstehen aus diesen Zellen männliche und weibliche Zellen, also sogenannte Gameten. Die beiden pflanzen sich jetzt, also die beiden Typen pflanzen sich jetzt in der Mücke fort, durchlaufen den Darm der Mücke, gelangen von dort aus wieder in den Speichel. Das kennen wir vorhin von den Viren schon. Und raus kommt am Ende die Form, die die Mücke wieder an Menschen abgibt, wenn sie ihn sticht.
Okay, also die Mücke spielt vorne und hinten eine Rolle. Sie sticht erstmal einen Menschen, in dem passiert was. Ja. Der gibt das dann wieder zurück an die Mücke. Also es gibt immer viele verschiedene Stadien und Unterm Strich, der Erreger verändert ständig seine Form.
Genau, deshalb ist die Bekämpfung auch so irre kompliziert. Dazu kommt nämlich auch noch was anderes dazu. Mhm. Darüber habe ich mehrere Stunden mit einer Expertin gesprochen, die ebenfalls hier am Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg forscht. Das ist Dr. Anna Bachmann, eine Biologin, die sich ausschließlich mit diesem Einzeller, also mit Plasmodium falciparum beschäftigt. Genauer gesagt, vor allem mit einer Genfamilie des Einzellers. Ich muss auch sagen, ich musste mir die Aufzeichnung dieses Gesprächs mehrmals anhören, weil es wirklich sehr, sehr tief in biologische Feinheiten ging. Aber ich habe mal was Anschauliches aus dem Interview rausgesucht.
Die Gene, mit denen wir uns halt viel beschäftigen, dieser Pathogenitätsfaktor, da hat schon jedes Parasitengenom so 45 bis 90 Stück. Das kann man sich so vorstellen wie ein Coronavirus. Ist nicht nur einer mit einem Spike-Protein, sondern der kommt halt gleich mit bis zu 90 daher und kann dann halt nicht nur mutieren, sondern eben auch die sequenziell nacheinander schalten und Infektionen eben aufrechterhalten. Und diese Proteine sind so divers, dass auch noch jeder einzelne Parasitenstamm ein unterschiedliches Set hat. Deswegen werden die Menschen halt auch, wenn überhaupt, nur semi-immun und kaum steril-immun. Das heißt, die haben halt eigentlich immer Parasiten in endemischen Gebieten im Blut.
Puh, also nicht nur mehrere Stadien, mehrere Entwicklungsstadien im Hin und Her zwischen Mücke und Mensch und wieder Mücke, sondern dazu kommt noch dieser Pathogenitätsfaktor, also die Frage auch, wie krankmachend tatsächlich dann der konkrete Erreger ist, der verändert sich auch noch die ganze Zeit, die Gene, die dahinter liegen, sodass sich das menschliche Immunsystem gar nicht auf jede mögliche Variante einstellen kann. Da sind zu viele im Umlauf, auf jede Variante, wie der Erreger präsentiert wird. Mhm. Jede Expression, sagt man da ja.
Mhm, genau, das ist beispielhaft genau der Grund dafür, warum Malaria insgesamt so schwer zu bekämpfen ist. Ich konnte mir diesen Erreger Plasmodium falciparum bei Anna Bachmann im Labor auch mal angucken. Mhm. Ich fand das sehr aufregend. Wir können da gerne mal reinhören. Am Anfang kommen wir in das Labor rein, wie man dann hört. Und dann werde ich gleich direkt vors Mikroskop gesetzt. Da hört man gleich ganz gut meine Aufregung.
Hallo, Folge.
Hallo.
Hi.
Hi.
Genau, José und Patricia und Sarah.
Hi.
So. Ah. Oh, you prepared your...
Oh, yeah. Wow, I can just... Okay, I'm small, so...
So what you will see is red blood cells, and some of them have inside a purple thing, that's the parasite.
Oh, okay. Ah, and I'm seeing the rings, right?
You have different stages, so here we have some pictures. You have all of them there. You see rings, you see troves and some later ones.
Rings, Troves. Was hast du da genau gesehen, sag mal?
Genau, also ich wurde vor eine Petrischale gesetzt, in der rote Blutzellen waren, die mit Malaria infiziert waren. Also nicht alle Zellen waren infiziert, aber die Infizierten hatten dann so lila Partien.
Und anhand der Form dieser lila Partien kann man erkennen, in welchem Stadium sich der Erreger innerhalb der Blutzelle gerade befindet?
Also ganz vereinfacht gesagt, Rings und Troves, wie die Mitarbeiterin von Dr. Bachmann gesagt hat, also Troves, Trophozyten, das sind verschiedene Stadien des Erregers. Und am Ende bildet der Erreger eben neue Parasiten, kurz bevor die Blutzelle zerstört wird und die neuen Erreger sich dann verbreiten.
Hinterhältiges Vieh. Okay, lass uns nochmal rauszoomen. Warum haben wir hier bei uns eigentlich kein Malaria mehr, wie wir schon gehört haben?
Es braucht halt wieder, wie immer eigentlich bei den vektorübertragenen Krankheiten, die passende Kombination Erreger und Mücke. Und hier gibt es einfach so verschwindend wenige Fälle, dass das einfach nicht günstig, also günstig für den Erreger aufeinander trifft.
Aber könnte Malaria denn hier nicht doch wiederkommen?
Es ist schon extrem unwahrscheinlich. Das haben mir auch mehrere Forschende gesagt. Also wir haben hier in Europa zwar immer wieder Infektionen, vor allem Reiserückkehrer bringen eben Malaria mit.
Genau.
Darüber habe ich mich mit Dr. Helge Kampen unterhalten. Der ist Leiter der Nationalen Expertenkommission Stechmücken als Übertreiger von Krankheitserregern vom Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, dem Friedrich-Löffler-Institut. Mit ihm habe ich über Zoom geredet und er hat mir einiges zur Geschichte der Malaria in Europa erklärt.
Also wir hatten früher hier Malaria in Europa weit verbreitet. Und Malaria ist tatsächlich nicht unbedingt eine Tropenkrankheit. Also es gibt Erreger, Malaria-Erreger, die kamen früher eben auch in Europa vor, bis hoch nach Skandinavien, bis hoch nach Russland und auch Großbritannien, auch Deutschland. Insbesondere in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gab es in Europa große Bekämpfungskampagnen, die sich sowohl gegen die Überträgermücken, gegen die Anopheles-Mücken richteten, mithilfe von DDT, was ja heute ja geächtet ist und nicht mehr zugelassen ist, und auch mithilfe von neuen Malaria-Medikamenten. Und die Malaria ist mittlerweile aus Europa verschwunden. Die Erregerstämme, die wir früher in Europa hatten, die sich also über Jahrhunderte, Jahrtausende hier etabliert haben und auch gut an die einheimischen Anopheles-Mücken angepasst waren, die sind verschwunden. Also wenn wir jetzt eine Malaria-Infektion hier haben in Deutschland oder in Europa, dann handelt es sich immer um einen tropischen Erregerstamm. Und die sind schon mal nicht gut an unsere einheimischen Anopheles-Mücken angepasst.
Nicht nur haben wir den Erreger hier eliminiert, auch sind die Erreger, die aktuell weltweit im Umlauf sind, haben keine gute Passung mit unseren Anopheles-Mücken hier in Deutschland. Und deswegen glaubt er eben nicht, dass es hier nochmal zu richtigen Ausbrüchen kommen kann. Und ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich auch das Gesundheitssystem, was hier halt viel besser ist als in den endemischen Gebieten. Und Malaria könnte halt sehr viel schneller erkannt und behandelt werden. Genau, und dann könnte eben ja die Mücke den Erreger von der Person nicht mehr aufnehmen und die Übertragung wäre gestoppt. Also auch wenn es hier zu Fällen kommen würde.
Gut, dass das Gesundheitssystem eine Schlüsselfunktion hat, das leuchtet ja ein. Ich will jetzt aber nicht penetrant sein. Es wäre ja theoretisch auch denkbar, dass zum Beispiel es auch wieder eine vektorkompetentere Mücke zusätzlich in Deutschland, in Europa gibt, die Malaria dann besser übertragen kann. Sind sich denn über die Zuversicht, die er zum Beispiel hat, die Helge Kampen da hat, alle einig, wenn sich jetzt der Erreger zum Beispiel auch nochmal anpasst? Anopheles-Mücken gibt es schließlich ja auch in Deutschland.
Jein. Also ich würde schon dabei bleiben, dass es extrem unwahrscheinlich ist. Aber wir haben ja schon über das Thema Globalisierung und Klimawandel gesprochen. Da gibt es viel, was wir noch nicht wissen. Das meinte auch Doreen Werner, die Mückenexpertin. Die wollte jetzt nicht komplett optimistisch sein, eben weil es halt in Deutschland ja noch Anopheles-Mücken gibt. Wenn auch andere als die, die in Afrika und Asien Malaria übertragen. Aber die können das theoretisch halt womöglich trotzdem. Und die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht bei null, dass es zu einem Ausbruch kommt. Und dann kommt halt das Thema Klimawandel da schon noch mit rein.
Und das nochmal an der Stelle wieder, könnte die Bedingungen für die Mücken verbessern. Zum Beispiel mehr Regenfälle oder Überflutungen, Starkregenereignisse gleich mehr Brutstätten.
Ja, genau. Oder hohe Temperaturen führen dazu, dass der Zyklus des Malaria-Erregers innerhalb der Mücke schneller geht. Okay. Das ist tatsächlich ähnlich wie bei Viren auch ein Effekt. Hohe Temperaturen führen auch dazu, dass die Eier und Larven sich besser entwickeln können. Auch fürs Moskito-Überleben sind hohe Temperaturen natürlich gut. Das trifft auf die Anopheles auch zu. Deswegen kann man unterm Strich schon sagen, dass sich weltweit auf jeden Fall immer neue Regionen auf Malaria einstellen müssen. Und da kommt ein ganz wichtiger Punkt bei Malaria dazu, nämlich, dass diese Populationen, also menschliche Populationen jetzt, ja dann Malaria-naiv sind. So wie du und ich, die hatten noch nie Malaria. Und für die ist das einfach viel gefährlicher als für die Menschen in den endemischen Gebieten, die, wie Anna Bachmann ja vorhin gesagt hat, immer mit einem, also viele von denen leben mit Parasiten im Blut.
Weswegen ist auch hauptsächlich für kleine Kinder, weil die eben noch keine Immunität, Teilimmunität erworben haben,
genau,
so gefährlich ist. Wir wollen aber nicht nur dystopisch sein hier in dieser Podcast-Folge, auch wenn wir das schon sehr viel waren. Deshalb finde ich, Sarah, wir müssen auch noch über weitere hoffnungmachende Bekämpfungsmethoden sprechen. Wir haben ja Wolbachia-Bakterien schon am Wickel gehabt, aber da gibt es noch mehr.
Also es gibt auch bei Malaria einige interessante Ansätze bei der Mücke selbst, also in Sachen Vektorbekämpfung. Einen großen Durchbruch haben wirklich ganz simpel so Moskitonetze gebracht, diese Bettnetze, die man sich beim Schlafen über sich spannen kann und die im Idealfall eben mit Insektizid behandelt sind.
Kann man auch selber machen, ne, wenn man auf Reisen ist, übers Bett hängen und ein bisschen einsprühen.
Ja.
Tatsächlich. Jetzt nicht wegen Malaria vielleicht nur, sondern auch generell wegen Mücken. Also ein ganz simples Mittel, aber du hast auch von interessanten Ansätzen gesprochen. Lass noch mal kurz gucken. Malaria war ja mal für viel, viel mehr Menschen tödlich, als es heute noch ist. Das lag aber vor allen Dingen an den Moskitonetzen.
Ja, tatsächlich. Also 2002 gab es noch 930.000 Tote durch Malaria. Und genau 20 Jahre später waren es dann noch 608.000 Tote, also ein Drittel weniger. Und das lag in der Tat wahrscheinlich an den Bettnetzen zu einem großen Teil. Nun haben die auch ein Problem, und zwar passen sich Moskitos eben an und stechen inzwischen an vielen Orten zu früheren Tageszeiten, sodass die Bettnetze auch nicht mehr schützend.
Also vor dem Schlafengehen, vor Einbruch der Dämmerung.
Ja, genau.
Und das heißt, deswegen brauchen wir natürlich neue Methoden, abgesehen davon, dass es ja auch mit Bettnetzen immer noch sehr, sehr viele Menschen sind.
Ja, also anscheinend führen die ja nicht dazu, dass es auf Null geht, die Bettnetze alleine.
Was für neue Methoden gibt es denn? Ich vermute mal, beziehungsweise Spoiler, ich weiß es natürlich, da kommt die Gentechnik ins Spiel, richtig?
Ja, da gibt es eine Methode, die ich rausgreifen möchte. Das sind sogenannte Gene Drives. Das bedeutet, dass genetische Veränderungen an der Mücke vorgenommen werden, dass der Malariaerreger nicht mehr übertragen wird. Mhm. Was so ein bisschen an Wolbachien erinnert, ne, mit den Bakterien, die injiziert werden. Bevor ich genauer erkläre, wie das geht, würde ich gern schon mal kurz einen Forscher erklären lassen, warum diese Art Ansätze, also Wolbachien und Gene Drives, so gut sein kann. Ich habe nämlich für eine Recherche letztes Jahr über Zoom mit einem Entomologen, also einem Insektenforscher aus Uganda gesprochen, namens Dr. Jonathan Kayondo. Und er hat mir erklärt, warum er Gene Drives so sinnvoll findet im Vergleich zum Beispiel zu Bettnetzen oder Impfungen.
Gene Drive attacks them in a different way. So there's no counter resistance. So you can still hope get something that still works. If it came to say things whereby it's people's adherence, so people are not either taking their drugs or they're not, you know, sleeping under the nets or they're misusing them, then the G-Drive approach does not rely on human behavior. They can behave whichever way they want and the G-Drive will still be able to, you know, do its work.
Okay, wichtiger Punkt, den er da anspricht, glaube ich, ne? Das menschliche Verhalten. Also er sagt, für den Erfolg dieser G-Drives, und gilt ja auch für die Methode mit den Wolbachien, ist man eben nicht darauf angewiesen, dass Menschen irgendwas richtig machen, also ihr Verhalten anpassen.
Mhm.
Erinnert mich auch wieder an die Pandemie. Und dann kommt ja aber auch noch dazu, Impfungen sind eben in vielen ländlichen Gebieten ja auch nicht für alle zugänglich. Deswegen sagt er, das ist viel schlagkräftiger, ergibt Sinn. Wie genau funktioniert das denn mit den Gene Drives?
Also es gibt da verschiedene Ansätze. Allgemein einmal kurz die genetischen Grundlagen, warum das überhaupt funktionieren kann. Eigentlich gibt es ja für jedes Gen eine 50-50 Chance, vererbt zu werden. Und Gene Drives führen nun dazu, dass Gene mit höherer Wahrscheinlichkeit als 50-50 vererbt werden. Ich hatte mich da, wie gesagt, für eine andere Recherche letztes Jahr ausführlich damit beschäftigt. Dafür hatte ich mit Dr. Kayondo geredet, der bei einer Rechercheorganisation arbeitet, die Target Malaria heißt. Das sind Forschende, die auf der ganzen Welt verteilt sind und mehrere Ansätze untersuchen, Gene Drives umzusetzen. Einer davon ist, dass im Labor ein Gene Drive sozusagen als Paket von genetischen Instruktionen ins Erbgut von männlichen Mücken eingebracht wird. Und wenn die sich dann paaren, läuft dieses Programm ab, also wird quasi ausgelöst. Und das führt dazu, dass der weibliche Nachwuchs nicht mehr stechen kann.
Und das Stechen hängt ja auch wieder mit der Fortpflanzung zusammen, weil weibliche Mücken das Blut eben brauchen für die Nachkommen.
Mhm. Also wer nicht stechen kann, kann dementsprechend keine Nachkommen kriegen. Und ein zweiter Mechanismus in diesem Gene-Drive-Paket ist, dass gleichzeitig männliche Nachkommen bevorzugt werden. Also es gibt am Ende mehr Männchen als Weibchen und die vererben den Gene-Drive dann eben jedes Mal weiter.
Ah, und ohne Nachkommen und weil gleichzeitig diese genetischen Instruktionen vererbt werden, sterben die Populationen also irgendwann über zwei Wege aus.
Ja, schon. Bei dem Beispiel geht es um Populationen von Anopheles gambiae. Das ist eine Art, die für große Teile der Malariaübertragung verantwortlich zuständig ist. Und bevor du es sagst, ja, klar, es ist kritikwürdig, ganze Mückenpopulationen auszurotten. Es gibt auch viel Kritik an dem Ansatz, aber auch daran forscht Target Malaria. Also an der Frage, wie wichtig genau diese Mücke fürs Ökosystem an den Orten ist, um die es geht.
Mhm.
Da ist natürlich die Frage, gibt es andere Tiere, die von diesen Mücken abhängig sind? Wie spielen diese Mücken ins gesamte Ökosystem mit rein? Und die bisherigen Untersuchungen, die Target Malaria gemacht hat, deuten an, nicht so wichtig. Also die Mücke scheint zumindest zum Beispiel für kein anderes Tier ein großer Teil der Nahrung zu sein.
Mm, gut, dass du es ansprichst. Ich weiß, dass es durchaus Diskussionen gibt über diese Gene Drives. Wir vergessen das ja auch immer, dass Mücken natürlich nicht nur lästig sind, sondern im Ökosystem Nahrung sind für Vögel, für Fische, für Amphibien. Wir hatten auch gerade eine Folge hier in den Synapsen zu Tierwohl. Da haben wir uns auch mit Insekten beschäftigt. Ein bisschen ungewohnter Ansatz. Jetzt kann man ja sagen, die Güterabwägung hört bei Malaria und solchen schweren Krankheiten tatsächlich auf. Aber abgesehen von dem Nahrungsfaktor, was weiß man denn noch über andere Auswirkungen auf das Ökosystem? Also, dass so eine genetische Modifikation auch auf andere Mücken überspringen kann, auf andere Mückenarten, die vielleicht relevanter sind.
Also eigentlich sollte das nicht passieren. Dafür müssten sich die Anopheles gambiae mit einer anderen Mückenart paaren. Mhm. Das passiert halt eigentlich nicht. Aber du hast schon recht, vieles weiß man nicht. Was auch eine große Frage ist, ist die Frage der Mitbestimmung, weil das natürlich auch Menschen betrifft und wo dann welche Mückenarten, die eventuell genetisch modifiziert sind, losgelassen werden. Das ist ja hier auch ein riesiges Thema. Also es gibt noch viele offene Fragen. Eine mögliche Art, diese Gefahren einzugrenzen, sind aber sogenannte Daisy Drives, würde ich gerne einmal kurz erklären. Das sind Gene Drives, die von selbst wieder aufhören, also die nur über ein paar Generationen das Gen weiterverbreiten. Dann bleibt es zumindest lokal. Oder es gibt auch die Möglichkeit, wenn irgendwas nicht so läuft wie gewollt, lokal schnell einen weiteren Gene Drive einzuführen, der den ersten wieder außer Kraft setzt.
Ein Gegengift.
Ja, genau, sozusagen. Diese ganzen Sachen hatte mir ein amerikanischer Forscher erklärt, der das Konzept vor ungefähr 10 Jahren erfunden hat, also das Konzept von Gene Drives. Mit dem habe ich ebenfalls über Zoom geredet letztes Jahr. Er heißt Kevin Esfeld, ist Biologe, arbeitet am MIT in den USA, ist selbst als Erfinder sehr überzeugt von der Technologie.
Verständlicherweise.
Genau, spricht aber auch einen spannenden kritischen Punkt an.
So, it still seems like Gene Drive is probably the only technology we have on the table that could make enough of a difference that with a concerted push using other technologies, we could get it down to zero. And specifically for Plasmodium falciparum, which of course would be a grand triumph if we could do it. The risk, as always, is you lose too much clinical immunity. If you make a try for it and fail and then malaria comes back, people will have lost their clinical immunity and will suffer more.
Also Kevin Esfeld meint schon, dass Gene Drives für den Malaria-Erreger der einzige große Hebel sind, um Malaria wirklich auszurotten, wenn man es mit anderen Technologien kombiniert.
Ja, aber er sieht auch die Gefahr, dass klinische Immunität verloren geht, wenn es nur so halb funktioniert.
Ja, wegen der Sache, dass es dann eben auf einmal ganz viele Malaria-naive Menschen gibt. Und wenn Malaria dann zurückkommen würde, wäre es eben viel gefährlicher, weil diese Menschen es halt noch nie hatten und deswegen schwere Krankheitsbilder entwickeln etc. Also man sollte sich wirklich sicher sein, dass es klappt, wenn man sowas loslässt. Und nicht befürchten, dass aus irgendwelchen Gründen der Gene Drive Schaden anrichtet oder nicht, bald nicht mehr funktioniert oder so.
Und es so einen Backlash gibt sozusagen, ja. Ne? Also alles dadurch noch schlimmer wird. Zum Beispiel, weil der Erreger sich vielleicht anpasst oder plötzlich, habe ich ja auch schon vorhin die Befürchtung an die Wand gemalt, von anderen Anopheles-Arten übertragen wird oder so.
Mhm, genau. Und man hat aber bei diesem ganzen Thema eben gleichzeitig immer so diese utilitaristische Abwägung, sage ich mal, weil halt so viele Menschen sterben und so viele kleine Kinder, was ja auch moralisch irgendwie nochmal schlimmer ist. Und wenn es klappt, könnte man eben sehr viele Leben retten, was halt bei vielen Bekämpfungsmaßnahmen immer die Frage ist. Also wie schnell kann man das umsetzen? Wie gut kann man die Risiken verhindern und wie viele Leben könnten gerettet werden?
Also ich sag mal, wir begleiten die Gene Drives aus wissenschaftsjournalistischer Perspektive mal kritisch weiter hier in der Redaktion, du und ich. Denn es gibt Fragezeichen und trotzdem ist es ein spannender Ansatz, finde ich, solange es nichts Durchschlagendes anderes gibt.
Ja, und deshalb finde ich auch die Monitoring-Ansätze jetzt vom Mückenatlas oder vom Renke-Lübens-Projekt, von dem wir vorhin gehört haben, so relevant, um auch das Problem besser zu erfassen und vorausschauend handeln zu können.
Surveillance, ganz wichtiger Stichpunkt.
Ja, genau. Wir müssen ja erstmal wissen, was es überhaupt wo gibt, um dann einschätzen zu können, wie wir dagegen vorgehen können. Oder eben auch, ebenfalls das Thema Grundlagenforschung, wie jetzt die zur Vektorkompetenz. Also es gibt einfach so irre viel, was wir noch nicht wissen. Und wir haben ja nun ausreichend Beispiele, wie wichtig es ist, sich auf schwierige Lagen vorbereiten zu können. Also hier zum Beispiel die Frage, wie genau welche Mücken und welche Erreger auf welche Klimawandelereignisse reagieren könnten. Und warum eben die Mücken und Erreger überhaupt so miteinander interagieren, wie sie es tun.
In unoriginell gemachten journalistischen Produkten heißt es jetzt, bleibt zu hoffen, dass. Wir kommen zum Schluss, Sarah. Und da möchte ich aber nochmal einlösen, was ich am Anfang einmal angedeutet habe. Die Frage, die vielleicht ein bisschen eher servicemäßig ist, aber die wirklich auf der Hand liegt. In jeder Familie gibt es den einen, der im Urlaub immer viel mehr von Mücken gestochen wird als alle anderen. Bei mir zu Hause ist es so, wir sind zu fünft. 3 davon sind im Sommer geradezu durchlöchert. Ich dagegen zum Beispiel habe fast nichts und wenn ich gestochen werde, dann ist das auch kaum sichtbar. Also das schwillt nicht an, das juckt nicht. Es wird ja immer wieder auch gerne von uns Journalisten diskutiert. Da gibt es wilde Theorien, warum das so ist. Blutgruppe 0 ist besonders attraktiv für Mücken. Meine Oma sagt immer süßes Blut. Was genau ist da der aktuelle Stand? Was weiß man, was für Faktoren da eine Rolle spielen, warum das so ist? Die einen werden viel gestochen, die anderen wenig.
Also ich glaube, ich bin durch meine letzten Sommer in meiner Wohnung eher abgehärtet. Also es wird schon sehr viel gestochen, aber ich merke das schon gar nicht mehr. Aber naja, also ein paar Faktoren, die man kennt. Wir haben ja schon gelernt, je mehr CO2, desto mehr wird man gestochen. Also jetzt sowas Situationsmäßiges, wer zum Beispiel Sport macht und schwer ausatmet, wird mehr gestochen. Schwangere sind tatsächlich auch attraktiver für Moskitos. und Menschen, die Alkohol getrunken haben, ebenfalls. Mhm. Ansonsten stimmt es aber auch, so grundsätzlich gibt es Menschen, die dauerhaft attraktiver sind für Stechmücken. Ein Grund ist sicherlich der Geruch unserer Haut, was mit dem Mikrobiom unserer Haut zusammenhängt. Also was sich alles so auf unserer Haut an Bakterien und anderen kleinen Lebewesen tummelt.
Und das ist ja bei jedem anders, wie man heute weiß.
Ja, ganz genau. Aber halt eben noch nicht super gut verstanden. Mhm. Teilweise ist das offenbar auch genetisch. Also leider nicht veränderbar.
Also, wir nehmen das mal mit. Duschen vor dem Schlafengehen ist eine gute Idee, wenn man viel gestochen wird, besonders im Sommer. Die Bettwäsche öfter wechseln wegen Bakterien und Schweißgeruch. Und ansonsten hilft auch da eigentlich das klassische Moskitonetz wie in den Tropen ganz besonders gut.
Vielleicht noch, falls man im Garten oder auf dem Balkon mögliche Brutstätten hat, kann man dagegen ja auch was tun. Also Regentonnen, kleine Behälter mit Wasseransammlungen leeren.
Regentonnen dafür, abdecken.
Ja, ganz genau. Dass es eben keine offenen Wasseransammlungen mehr gibt, in denen die Mücken brüten können.
Mhm. Vielen, vielen Dank, Sarah, für deine Recherche und dass du da warst bei uns heute.
Ja, danke.
Und danke auch an unser Team für diese Folge. Lena Bodewein hat die Redaktion gemacht, Marion von Klarenau war Producerin und für die Technik heute war Konrad Winkler zuständig. Und last but not least, danke euch fürs Zuhören, fürs Treusein, für all eure netten Mails der letzten Wochen. Wenn ihr uns weiterhin was sagen wollt, dann schreibt uns gerne an synapsen@ndr.de. Empfehlt uns euren Freunden, Müttern, Söhnen, Kollegen, Chefinnen und so weiter. Übrigens, wer den Science Slam in diesem Kanal vermisst, wir machen hier eine kleine Slam-Pause und melden uns damit nach dem Sommer zurück. In 2 Wochen gibt es natürlich aber hier im Kanal eine neue, reguläre Synapsenfolge. Und bis dahin kommt hier wie immer ein Hörtipp aus der ARD-Audiothek. Ich bin Corinna Hennig. Es war mir eine Freude. Bis ganz bald.
Synapsen.
Hi, ich bin Susanne Tappe, Host vom NDR-Info-Podcast Mission Klima – Lösungen für die Krise. Fragt ihr euch auch manchmal, was eigentlich mit den ganzen Verpackungen passiert, die ihr so in den gelben Sack schmeißt? Tja, etwa 80% wird gar nicht recycelt, sondern verbrannt. Obwohl ich mich bei Umweltthemen für recht aufgeklärt bis abgeklärt halte, war das ein echter Schock für mich. Zum Glück gibt es aber Menschen, die an Lösungen arbeiten. Und wir stellen euch in unserer aktuellen Folge einen Firmenchef vor, der schon jetzt Plastik aus dem gelben Sack nutzt, um neue Verpackungen herzustellen. Warum das keineswegs selbstverständlich, sondern wirklich schwierig ist, sich aber enorm fürs Klima lohnt. All das erfahrt ihr bei Mission Klima, zu finden in der ARD Audiothek.